90s Rewind. Das Leben und Aufwachsen in den 90ern aus der Sicht zweier Zeitzeugen. Jan Langfellner und Philipp Flenker.
Hallo Philipp.
Hallo Jan.
Ja, willkommen bei der neuen Ausgabe von 90s Rewind. Und diesmal geht es um Computerspiele. Und zwar genauer gesagt um PC-Spiele, um das abzugrenzen von Konsolenspielen. Wahrscheinlich eher zum Schaden für dich, Philipp, oder?
Genau, also.
Was würdest du sagen?
Ich bin oder war in den 90ern, oder sagen wir es mal so, ich habe sehr spät einen eigenen PC bekommen oder einen spielefähigen PC. Ich habe vorher anfangs einen C64 gehabt, über den wir in dieser Episode nicht reden werden, und habe dann sehr viel auf Konsolen gespielt und auf dem Gameboy, über die wir in dieser Episode aber auch nicht sprechen werden.
Genau, das reservieren wir für eine eigene Episode dann, weil sonst das Thema zu weit schweifen würde.
Genau, aber ehe wir einsteigen, müssen wir noch unsere Hörer darauf hinweisen, dass wir gerade irgendwie auf der Datenverbindung zwischen Münster und Göttingen ein Problem haben. Da steht, glaube ich, irgendwer auf der Leitung. Auf jeden Fall schwankt aus irgendeinem Grund die Sprachqualität. Wir haben das im Vorfeld nicht in den Griff bekommen. Wir hoffen aber, die Auswirkungen halten sich im erträglichen Rahmen.
Ja, so ist das, wenn man so einen unprofessionellen Podcast macht.
Genau.
Das gehört bei uns, glaube ich, zum Ambiente dazu.
Apropos unprofessionell, wir haben nach der letzten Episode, die sich ja um Musik drehte, das Feedback bekommen, dass sich doch wohl keiner auf der ganzen Welt so wenig mit Musik auskennen würde, mit Musik der 90er auskennen würde, wie wir. Das wollen wir in dieser Episode toppen, oder das werden wir vermutlich toppen. Wir sind noch weniger Computerspielexperten als Musikexperten. Also wollen wir euch allen dringend raten, jetzt schon abzuschalten. Und wenn ihr doch dran bleibt, dann seid ihr selber schuld. Also ich weiß aus oder habe das schon erlesen aus den Kommentaren auf Facebook oder auf der Webseite, dass wir einige Hörer des wertgeschätzten Podcasts Save Forever haben, der natürlich von zwei absoluten Koryphäen auf dem Gebiet der Computerspiele gehalten wird. Da haben wir keine Chance gegen. Aber sagen wir es mal so, wir versuchen es auch gar nicht erst. So, wir haben nicht den Anspruch, Christian Schmidt oder Gunnar Lott auszufüllen. Das schaffen wir gar nicht. Stattdessen,
wollen wir auch gar nicht.
Genau, stattdessen reden wir einfach eher so darüber, über das, was wir in einfachen Worten wiedergeben können über die Computerspiel-Ära von 1990 bis 1999.
Genau, also wie die bisherigen Podcasts wird das auch ein ziemlich persönlicher Podcast, das heißt vor allem geprägt durch unsere individuelle Spielerkarrieren, wenn man so will. Das heißt, es ist nicht sehr objektiv, sondern die Auswahl der Spiele und die Themen, über die wir hier einzeln reden, ist dann sehr selektiv und vor allem natürlich auch auf die zweite Hälfte der 90er bezogen. Also wir werden auch über Spiele aus der ersten Hälfte der 90er natürlich reden, allerdings waren wir natürlich damals sehr, sehr klein und dementsprechend haben wir einen anderen Zugang dazu gehabt und die auch erst später kennengelernt, als wenn man das dort direkt bei Release, also der Zugriff auf diese Spiele gehabt hätte. Ja, also so gesehen ist es dann im Prinzip wieder durch eine andere Brille gesehen und alles andere als neutral. Und wahrscheinlich werden natürlich wieder viele, viele Spiele fehlen. Wir wollen natürlich diesen Spielen kein Unrecht tun, aber wie gesagt, wir haben auch nicht alles gespielt und wenn wir wirklich jedes einzelne Spiel, was irgendwie Bedeutung hatte in den 90ern, wieder aufzählen würden, wäre der Podcast wahrscheinlich auch 10 Stunden lang oder noch länger.
Genau. Okay, also wir haben uns jetzt für die Audioqualität entschuldigt, wir haben uns für den letzten Podcast entschuldigt, wir haben uns für diesen Podcast im Voraus entschuldigt, wir haben aufgezählt, dass wir keine Ahnung haben und dass wir auch überwiegend über die zweite Hälfte der 90er reden werden. Das heißt, wer jetzt noch dran ist, ist selber schuld.
Ja, ich würde sagen, wir sind gut abgesichert.
Genau.
Die letzten drei Hörer, die können wir vielleicht noch unterhalten.
Genau. An dieser Stelle kann ich direkt meine Mutter grüßen, deine Mutter, und damit haben wir auch schon 2 der 3 Hörer aufgezählt. gut, wollen wir einsteigen? Möchtest du beginnen? Soll ich beginnen?
Genau, ich würde sagen, weil wir anfangen, ist erstmal die Frage, wie sind wir überhaupt in Kontakt zu den Spielen gekommen? Weil dazu muss man erstmal sagen, dass wir zum Beispiel einen PC zu Hause erst im Jahre 96 bekommen haben, wo meine Eltern jetzt auch nicht wirklich PC- und spieleaffin waren. Ich damals logischerweise auch nicht. Und das heißt, die Zeit davor beschränkte sich im Wesentlichen darauf, dass man irgendwie bei der Verwandtschaft oder bei Freunden und Bekannten mal einen Blick drauf geworfen hat und dann entweder zugeguckt hat, sich das ein oder andere Spiel mal angeschaut hat und dann auch mal selbst an dieses unbekannte Gerät sich gesetzt hat. Allerdings war natürlich dann die Erfahrung recht rudimentär. Aber es hat schon ausgereicht, denke ich, um einen Funken von der Magie, die in den Spielen drinsteckt, allgemein überspringen zu lassen. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, was die allererste Spielerfahrung war, die ich jemals hatte, aber jedenfalls die Spiele, die ich damals mal gesehen habe, fand ich damals ungeheuer spannend. Ich fand es auch ungeheuer spannend, dass man im Vergleich natürlich zu Büchern oder Filmen diese Interaktivität da drin hat, dass man selbst einen Einfluss hatte auf das Spielgeschehen. Und sozusagen dieses Gegenüber, diese Maschine, dieses ominöse Etwas, was ja auch sehr unbekannt war, auf einen reagiert hatte. Und es sozusagen in der eigenen Hand war, oder in der eigenen Hand lag, dieses Spielgeschehen so zu beeinflussen, dass man irgendwas entdeckt hat oder ja, einen Erfolg bekommen hat oder ein Spiel einfach gewonnen hat, wenn man so will. Was auch immer das natürlich im Einzelfall heißt.
Ja, bei mir, also obwohl ich ja eben schon gesagt habe, dass ich relativ spät erst einen spielefähigen PC hatte, bin ich, ja, ich sag mal, ich bin wirklich mit PCs, Computern, Konsolen und allem, worauf man halt auch spielen kann, komplett aufgewachsen. Für mich war das halt so normal wie das Lego im Spieleschrank, sag ich mal, weil ich habe einen sehr technikaffinen Onkel und der hat dafür gesorgt, dass wir immer oder schon sehr früh PCs auch zu Hause hatten. Die habe ich aber sehr spät erst als Spielzeug identifiziert, weil die waren halt nicht up-to-date, die waren halt alt und langsam und die hatten auch überhaupt nicht so diese Ausstattung, die man heute vom PC kennt. Die hatten halt einen Monochrom-Bildschirm, also ja, zwei Farben eigentlich. Dann hatten sie keine Lautsprecher. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon am Anfang eine Maus hatten am Computer. Keine Ahnung. Das, was eher so mein Spielzeug waren meine Konsolen. Also ein NES hatte ich und später ein Super Nintendo. Und ich hatte den C64, der an den Fernseher angeschlossen wurde und über den Fernseher auch quasi schon Farbe, also Farbbilder wiedergegeben hat und Töne wiedergegeben hat. Das heißt, aus meiner Sicht war ein PC erstmal was Schlechtes, ein Rückschritt, weil der hat halt nur diesen schrecklichen PC-Speaker, also das, was man heutzutage vielleicht noch hört, wenn der Computer einmal piepst, wenn er angeht. Sonst hat er keine große Ausgabe, Audioausgabe, und er hatte halt diese Monochrom-Bildschirme, auf die man auch aufpassen musste, denn wenn man zu lange das gleiche Bild darauf ausgegeben hat, dann konnte sich das Bild tatsächlich in den Monitor einbrennen. Das ist auch der Grund dafür, dass es auch heute noch Bildschirmschoner gibt, auch wenn die heute aus der Sicht gar keinen Sinn mehr machen, weil da brennt sich heute einfach nichts mehr ein.
Oh ja, daran erinnere ich mich auch noch, Bildschirmschoner. Das wurde einem auch selbst eingebrannt, sozusagen, dass man ja mal einen Bildschirmschoner aufsetzt. Ich weiß nicht, ob es wirklich war oder nicht. Also auch damals, Mitte der 90er, als wir eben den PC dann bekommen hatten, das war eben das Kontrastprogramm zu der Situation, die du gerade beschrieben hast. Bei uns war es damals eben schon fast kompletter Multimedia-PC, kann man sagen. Ne? Ja. Wir hatten schon Pentium, ich glaube 133 MHz, ein bisschen Arbeitsspeicher, schon 2 GB Festplatte, CD-ROM-Laufwerk, Lautsprecher. Gut, die Grafikkarte war noch nicht 3D-fähig. Da werden wir auch noch dazu kommen, glaube ich, was so die technische Entwicklung in den 90ern angeht, dass ja doch sehr rasant war. Und man entsprechend dann irgendwann sich genötigt sah, regelmäßig abzurüsten. Aber ja, man kann sagen, im Großen und Ganzen war der Rechner schon recht spielefähig, ja.
Ja, das ist schon ein sehr starker Kontrast zu den PCs, die wir bei uns hatten. Denn ich erinnere mich noch ganz genau, ich weiß nicht, ob ich es schon in einer anderen Episode erwähnt habe, wie sich mein Bruder und mein Vater darüber unterhalten haben, dass es doch jetzt Festplatten gibt, die über 1 Gigabyte groß sind. Und beide waren sich sicher, das braucht kein Mensch. Wer braucht über 1 Gigabyte Platz? Wofür? Von daher, wenn du dann gesagt hast, du hattest einen PC mit 2 Gigabyte Festplatte, das ist schon ein Wahnsinnsschritt. Ich kann aber blöderweise aus der Erinnerung nur ganz schlecht einordnen, wann wir denn welchen PC hatten. Aber auf jeden Fall blinkte uns da immer der DOS-Prompt einfach an, also das DOS-Eingabefenster. Aber ich kann über den C64 schon mal herleiten, was für Spiele ich auch auf dem PC gespielt habe. Denn auf dem C64 gab es halt ein sehr einfaches Genre, was ich da relativ häufig gespielt habe, nämlich das der textbasierten Adventures, also der textbasierten Abenteuer. Das war im Prinzip so der erste Wurf einer Weiterentwicklung von Büchern. Dir wurde halt ein Text gelegt, den du gelesen hast, und dann konntest du auf diesen Text reagieren, indem du halt gesagt hast, gehe nach Norden, gehe nach Süden oder nimm ein Objekt oder so. Später wurden diese Spiele auch angereichert mit Bildern, die dann halt zur textuellen Beschreibung gepasst haben. Und eines der ersten Spiele, die ja da schon ein bisschen ausgereifter waren, war auf dem C64 Maniac Mansion. Werden wir in dem zugehörigen Podcast, wenn wir über C64 und Konsolen reden, werden wir das Spiel auch noch genauer aufgreifen. Aber Maniac Mansion ist deswegen bekannt, weil es die Eingabe der Wörter abgenommen hat. Du musstest also nicht mehr sagen, gehe nach Norden, sondern du konntest auf gehe nach klicken und dann konntest du schon in der Grafik oben anklicken, wo du denn hingehen möchtest. Und das war ein Fortschritt und das wurde aufgegriffen oder wurde realisiert von der Komponente, die hieß Script Utility for Maniac Mansion, abgekürzt SCUM. Und die wurde von der Software-Schmiede, die Maniac Mansion gemacht hat, auch in späteren Spielen weiterentwickelt. Vor allen Dingen halt, und jetzt komme ich endlich vom C64 zum PC, in Spielen wie Monkey Island oder noch später weiterentwickelt Grim Fandango oder Sam & Max und so weiter. Also damit befinden wir uns auch mittendrin in dem Kapitel der Adventures auf dem PC.
Genau, das ist, glaube ich, dein großes Genre, oder? Ich hatte mich im Vorfeld überlegt, welches Genre vielleicht am unwichtigsten gewesen sein mag in den 90ern. Und erst einmal kam mir neben Rollenspielen komischerweise dann, was eigentlich auch mehr oder weniger zu Unrecht ist, auch Adventures in den Sinn. Und erst später fiel mir eigentlich auf, dass in den 90ern ja doch ziemlich viele gute Adventures eben noch da waren. Eben unter anderem diese LucasArts Adventures, von denen ich doch auch so einige gespielt hatte. Aber danach kam ja so eine Zeit, das war aber erst in den 2000ern eigentlich, wo so eine Adventure-Wüste regelrecht herrschte, wo da kaum was zu bekommen war, was inzwischen ja auch wieder anders ist in der heutigen Zeit, allein schon mit Kickstarter, den ganzen Projekten und auch solchen Spielen wie Geheimakte Tunguska zum Beispiel aus Deutschland. Das ist durchaus jetzt, obwohl es noch eine Nische ist, glaube ich, für jeden Geschmack einigermaßen was gibt. Aber nee, doch, in den 90ern war es doch eine ziemlich große Adventure-Zeit noch.
Genau, und erstmal, ich habe es ja eben hergeleitet, sind Adventures natürlich eine logische Fortsetzung oder eine logische technische Weiterentwicklung von, wenn man so möchte, direkt von den Büchern über die Text-Adventures mit mehr Grafik hinterher zum sogenannten Point-and-Click, wo du dann gar nicht mehr die Verben sozusagen hast, wie gehe zu oder so, sondern wo du nur noch mit der Maus dir was aussuchst auf dem Bildschirm und dann kannst du interagieren, indem du klickst. Also Point für Zeige auf das Objekt und Klick mit Klick auf das Objekt. Und Adventures hatten viele, viele, viele schöne Vorzüge, nämlich vor allen Dingen, du hattest keine Zeitkomponente. Du konntest dir Zeit lassen, so viel du möchtest. Muss ich direkt wieder revidieren, das war nicht in allen Adventures so, aber in den besseren oder in denen, die ich lieber gespielt habe, war das so, dass Zeit keine Rolle gespielt hat. Und du konntest es allein mit deinem Grips lösen. Du musstest also nicht besonders toll reagieren können. Und bei den Älteren, die halt grafisch nicht so ansprechend waren, musste man nicht den PC dafür extrem aufrüsten, weil diese Point-and-Click-Adventures relativ sparsame Anforderungen hatten im Vergleich. Und Monkey Island ist ja ein sehr, sehr bekannter Vertreter dieser Adventure-Reihe, also würde ich vorschlagen, dass wir uns auch kurz die Zeit nehmen, da mal drüber zu sprechen. Es geht um den Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood, der gegen den Zombie-Piraten LeChuck kämpft, der im ersten Teil noch lebt, im zweiten Teil ist er ein Zombie, im dritten Teil ist er ein wiedererweckter Geist und der vierte Teil ist, glaube ich, nicht mehr aus den 90ern und da habe ich vergessen, was LeChuck da überhaupt macht.
Obwohl ich das Spiel besitze, habe ich es auch schon wieder vergessen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig.
Auf jeden Fall ist Monkey Island von der Firma oder von LucasArts, die halt dem Adventure-Genre noch eine Eigenart hinzugefügt haben, nämlich du konntest nicht sterben. Es gab keine falschen Entscheidungen. Das war in anderen Adventures war das anders. Da konntest du teilweise sehr übel sterben oder es gab einfach auch Sackgassen. Also, dass du durch falsche Entscheidungen an einen Punkt gekommen bist, von dem du aus einfach es nicht mehr beenden konntest, das Spiel. Das Blöde ist, du wusstest es in dem Moment nicht. Das heißt, du hast immer gesucht nach der richtigen Lösung und hast sie aber einfach nicht gefunden, einfach weil es nicht möglich war, die zu finden. Das alles haben die LucasArts Adventures nicht mitgebracht. Du konntest es also immer lösen. Und gerade bei Monkey Island oder auch bei Maniac Mansion, Nachfolger Day of the Tentacle, stand halt der sehr gute oder auch sehr absurde Humor im Vordergrund, was das Spiel einfach auch noch sehr, sehr ansprechend gemacht hat. Ich muss aber direkt auch gestehen und hinzufügen, dass ich Monkey Island 1 und 2 erst sehr spät gespielt habe. Dafür war ich einfach, als sie rauskam, zu klein. In den 90ern habe ich tatsächlich Monkey Island 3 gespielt.
Das ist genauso wie bei mir, interessanterweise. Genau, Monkey Island 3 hat das Ganze angefangen. Vielleicht noch ganz kurz was, weil du sagtest, man kann vielleicht Adventures herleiten aus der Literatur, dass man sagt, man hat erst einmal interaktive Romane, in denen man sich betätigt. Ich glaube, in dem Augenblick, wo man jetzt vom Text natürlich rübergeht zur wirklich dargestellten Grafik, ist man, glaube ich, eher fast schon im Film angekommen, oder? Da hat man noch eine ganz andere Komposition des Spiels. Man muss plötzlich gucken, wie Entscheidungen treffen, wie stellt man das Ganze dar. Zum Beispiel oftmals in LucasArts Adventures hat man ja so eine auch eine gewisse abgedrehte Comicwelt, die auch sehr schön und lebendig gezeichnet ist und ja, auch einen eigenen Stil hinzufügt, der natürlich in Text Adventures gar nicht möglich wäre. Und man hat, glaube ich, man geht natürlich weg auch von der Textlastigkeit. Ne? Man gibt auch Freiheit auf, die man natürlich im Buch hat. Deswegen werden Bücher heutzutage auch immer noch gelesen, weil man einfach im Buch sehr viele Dinge einfach beschreiben kann, die andererseits technisch nicht so einfach umzusetzen sind. Ja, das heißt, man kann eher die Fantasie anregen. Aber ich denke, gerade die LucasArts Adventures haben diesen Spagat ganz gut hingekriegt. Und sie haben trotzdem recht absurde, fantastische Welten aufgebaut und dann eben auch kombiniert mit einem sehr schönen Humor, mit einem sehr schönen Zeichenstil und dadurch ein ziemlich rundes Produkt ergeben im Endeffekt.
Genau. Und Monkey Island 3 ist da auch ein sehr gutes Beispiel, wegen der schon von dir erwähnten sehr schönen comicartigen Grafiken und weil es als Spiel der End-90er schon Sprachausgabe hatte. Also man musste nicht mehr den Text lesen, sondern konnte ihn sich auch anhören. Es hatte eine sehr, sehr schöne Musikuntermalung. Mhm. Und es hat uns quasi in so einer Zeit getroffen, wo das Spiel tatsächlich ein soziales Event war. Also das Klischee ist ja, sind ja die Kellerkinder, die alleine vor sich den Computer spielen. Aber wir haben alle in unserer Klasse oder zumindest eine relativ große Gruppe gleichzeitig Monkey Island gespielt. Es gab ja noch kein Internet. Man war nicht mal eben in der Versuchung, irgendwo zu gucken, wie ist die Lösung, sondern wir haben das Spiel gemeinsam durchgestanden. Insbesondere gab es bei Monkey Island zwei Spielarttypen sozusagen, nämlich normal, also das sind dann normal schwere Rätsel, und oberaffig. Und bei oberaffig sind noch ein paar Rätsel mehr dabei. Und da gibt es eine Stelle, da hingen wir alle fest.
Der Gummibaum, oder?
Genau, der Gummibaum. Ich will auf den Gummibaum hinaus. Wir hingen alle fest. Wir kamen nicht mit einem Boot übers Wasser. Im normalen Modus konntest du das Boot einfach anklicken und bist übers Wasser gefahren. In dem Oberaffig-Modus war in dem Boot ein Loch. Mhm. Und gelöst wurde das Ganze durch die älteste Waffe der Point-and-Click-Adventures, nämlich probiere alles mit allem aus. Man klickt einfach alles, was anklickbar ist, mit allem, was man so mit sich rumträgt, an. Und ich weiß es noch ganz genau, wie ich dann irgendwann einen Kuchenausstecher oder einen Keksausstecher, keine Ahnung, hat man dabei. Und den habe ich mit einem Gummibaum kombiniert. Woraufhin sich der Guybrush Threepwood ein Stück aus diesem Gummibaum ausgestanzt hat, was man dann mit Kleber zusammen nutzen konnte, um dieses Boot zu reparieren.
Genau.
Und worauf ich aber hinaus will, ist nochmal dieser soziale Aspekt. Ich weiß einfach noch, wie ich am nächsten Tag mit schweißnassen Händen zur Schule ging, weil ich wusste, das ist die Nachricht, wenn ich die Bombe platzen lasse und sage, ich habe dieses Boot geflickt. Und das war toll. Also das war hat mir dann auch quasi für so einen Tag auch richtig Anerkennung da in der Peer Group, sage ich mal, gebracht. Ja, also das ist, ich weiß nicht, wofür man heutzutage in der Schule Anerkennung bekommt, aber damals, das war so der heilige Gral, dass ich es geschafft habe, jetzt mal irgendwie diesen ja, dieses Boot zu flicken. Also das war schon eine ganz tolle Geschichte auf jeden Fall.
Ja, und wie immer bei solchen Problem-Adventures ist es natürlich so, dass man der festen Überzeugung war, schon alles ausprobiert zu haben. Das heißt, danach weiß ich noch, habe ich eigentlich gedacht, dass ich diese Kombination Kuchenausstecher und Gummibaum natürlich schon tausendmal ausprobiert haben müsste, aber es nicht geklappt hätte.
Ja.
Keine Ahnung, ob das so war, aber vermutlich nicht, weil ich glaube nicht, dass das Spiel so gemein ist, dass es einem das nicht zulässt, aber ja, das ist der Klassiker bei Adventures. Man probiert ewig rum, man ist der Meinung, hat alles ausprobiert und am Ende war es dann eine Komplettlösung, wenn man sich doch dann dazu rafft, aufrafft und dann sich überwindet und seinen Stolz überwindet und dann mal nachschaut, kann man es kaum glauben, dass das genau die Lösung gewesen sei. Und dann probiert man sie aus und auf Anhieb funktioniert sie.
Genau.
Welch Wunder.
Und also ich weiß nicht, ob heute das Internet ist ja allgegenwärtig und du kommst immer leicht an Lösungen. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Grund ist, warum Adventures heute nicht so gut ankommen, weil so bestimmte Rätsel, die kannst du dir halt mal eben leicht ergoogeln. Damals hat man halt die Rätsel lange mit sich herumgetragen. Also Monkey Island 3 ist da halt das eine Beispiel mit diesem Baum. Das andere ist, in Baphomets Fluch gab es eine Stelle, wo man auch einen Gegenstand, also in dem Fall einen Kanaldeckelheber mit einer Mauer oder einem Stück der Mauer kombinieren musste. Dieses Stück der Mauer war aber winzig klein und war quasi mit bloßem Auge, war nicht zu erkennen, dass es sich quasi hierbei um ja, ein separat anklickbares Stück handelte. Ich habe es einfach nicht gefunden. Es ist dann aber auch nicht so, dass man dann jeden Tag das Spiel startet und es ausprobiert, sondern es ist einfach, man legt das Spiel dann weg und ein paar Wochen später holt man es wieder hervor, probiert es nochmal aus. Und ja, irgendwann ich weiß nicht, wer das war, irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis hat dann die Lösung parat gehabt. Aber ich glaube, heutzutage würde man Rätsel gar nicht mehr so lange mit sich rumtragen wie damals.
Ja, also ich muss gestehen, dass ich bei Adventures, wenn ich heute noch welche spiele, was selten vorkommt, normalerweise auch nicht so diese Geduld habe, sondern irgendwann sage, okay, jetzt gucke ich doch mal irgendwie nach. Aber es ärgert mich oftmals, weil du sagst gerade, dass dieser Stein sehr, sehr klein war, dass das heute auch noch recht häufig vorkommt, weil das ist meiner Meinung nach natürlich wieder ein Zeichen schlechten Spieldesigns, dass man einfach einen dazu nötigt, im Endeffekt irgendeine Mauer mit der Maus systematisch abzusuchen.
Ja.
Ja, weil ich meine, es ist ja nichts, was irgendwie einem jetzt Spielspaß bringen würde oder wo man sagt, oh, man ist jetzt genial, dass man das rausgefunden hat. Sondern es geht einfach nur darum, dass man entweder per Zufall oder halt per Engelsgeduld diesen Stein irgendwie findet in der Mauer. Weil wenn man sagt, okay, man könnte vielleicht einen Stein gebrauchen allgemein, um dieses Problem zu lösen, kannst du ja dem Spiel nicht mitteilen, welchen Stein du jetzt gerne nehmen würdest.
Ja.
Sondern du bist ja in dem Augenblick Sklave des sehr, sehr linearen und reduzierten Spieldesigns.
Ja. Ich glaube, was den Adventures auch nicht gut getan hat war, dass die Rätsel immer absurder wurden. Also man wollte dem Publikum immer was Neues bieten, neue, schön, knackig, schwere Adventures. Und entweder hat man quasi so kleine Geschicklichkeitsspielchen eingebaut oder man hat halt einfach die Rätsel absurder werden lassen. Und ich hab mal ein bisschen recherchiert und habe versucht herauszufinden, was denn wohl das absurdeste Rätsel war, das man so finden konnte in Adventures. Und ich würde das gerne mal vorstellen. Vielleicht erinnerst du dich.
Und ich habe so einen Verdacht. Okay, erzähl mal.
Also es geht um das Spiel The Longest Journey.
Ah, okay, nee, das ist doch nicht das. Gut, erzähl euch weiter, ja.
Und zwar ist das so, also in dem Spiel spielt man eine junge Frau, April Ryan heißt sie, und die kann im späteren Verlauf des Spiels kann sie zwischen verschiedenen Dimensionen hin und her wechseln. Zwischen Arcadia und Stark, also quasi eine mittelalterliche Erde und eine hochtechnisierte Erde. Mal ganz verkürzt dargestellt. Auf jeden Fall relativ zu Beginn des Spiels weiß sie noch nicht, dass sie zwischen diesen Dimensionen wechseln kann. Sie steht an der U-Bahn und was man sieht, ist, dass auf den Gleisen der U-Bahn ein Schlüssel liegt. Und die Gleise stehen unter Strom. So, hier liegt schon aus meiner Sicht der erste Schwachpunkt, denn es gibt keinen Anhaltspunkt, dass dieser Schlüssel aus irgendeinem Grund wichtig ist. Es gibt an der Stelle noch nicht so richtig was, eine verschlossene Tür oder irgendwas, aber natürlich liegt in so einem Spiel nicht einfach so ein Schlüssel auf den Gleisen, also ist einem klar, wie man, dass man diesen Schlüssel sich holen muss.
Ja, Adventure-Logik.
So, genau, aber jetzt kommt die Lösung. Also, du musst erstmal aus diesem gesamten U-Bahnhof rausgehen, zu dir nach Hause. Das ist schon mal der nächste Fehler, weil ne, man denkt eigentlich, nicht, dass man so weit zurückgehen muss, aber egal. Wenn du zurück in der Wohnung bist, dann ist da an einer anderen Maschine eine Klemme. Die musst du abmachen. Das geht aber nicht sofort, sondern du musst vorher mit einem Goldring das Gerät mit Strom versorgen, damit die Klemme abnehmbar ist. Dann kannst du die Klemme abnehmen und dann kannst du bei dir aus dem Apartment aus dem Fenster gucken. Unten ist eine Gummiente im Wasser. Da streust du Brotkrümel drauf, eine Möwe kommt, pickt ein Loch in die Gummiente. Dadurch wird die platt und schwimmt an eine Stelle, wo du sie erreichen kannst. Wenn du aus dem Fenster guckst, nimmst du am besten auch mal die Wäscheleine mit und ein Pflaster nimmst du auch mit und holst dir die Gummiente ab. So, das war die leichte Vorarbeit. Jetzt ist es so, du benutzt das Pflaster mit der Gummiente, um das Loch zu schließen. Du kombinierst die Klemme und die Wäscheleine, damit die quasi aneinander hängen. Dann machst du die Gummiente um den Griff der Klemme und pustest die Gummiente auf. Dadurch, durch den Luftdruck, wird die Klemme, also der Griff der Klemme zugedrückt und die Klemme geht vorne auf. Dann gehst du zur U-Bahn zurück, reißt das Pflaster ab und lässt dann quasi dieses Konstrukt an der Wäscheleine nach unten. Und dann ist es so, dass die Luft wieder rausgeht, dadurch schließt sich die Klemme wieder und fasst dann den Schlüssel, den du dann hochziehen kannst.
Ja, gut gemacht, MacGyver.
Ja, ist auch total, ne?
Total, ich kann eigentlich mich gar nicht mehr dran erinnern, ja, ob ich das Spiel auch gespielt habe, irgendwann auch vor 10 Jahren oder sowas. Aber ich glaube, das ist sowas, wo man das ganze Rätsel gar nicht mehr im Blick hat später, weil man einfach so konditioniert ist, die Dinge, die man mitnehmen kann, einfach alles mitzunehmen, hat man sein Inventar und später guckt man, was die Utensilien sind, ja, und probiert einfach irgendwie aus und denkt, oh, das könnte vielleicht irgendwie hinhauen. Und dann entweder, ja, schafft man es dann, da durchzukommen, weil man ja im Prinzip sich für keine Logik oder seltsame Logik zu schade ist. Ja. Dann hat man es irgendwie halt mal gelöst. Aber es ist, glaube ich, nichts, was man so, wie du es gerade jetzt machst, normalerweise Revue passieren lässt, wie absurd das Ganze einfach, ja, ist.
Natürlich, keiner sieht sich die U-Bahn an und sieht, oh, ein Schlüssel auf den Gleisen. Ich brauche eine Gummiente, eine Klemme, eine Wäscheleine, Brotkrümel und ein Pflaster. Also, das passiert halt nicht.
Aber wir jammern gerade, glaube ich, wieder zu viel, oder?
Genau, nee, also ich wollte das als Beispiel geben für absurde Rätsel, die einfach auch den Spielspaß einfach trüben. Also es gab noch ein anderes Spiel, vielleicht hattest du das eben im Hinterkopf mit absurden Rätseln, da musste man einen besonderen Trank mischen, in Floyd war das. Und das war einfach unmöglich, diesen Trank richtig zu mischen. Du musstest einfach alles mit allem, ja, kombinieren und darauf hoffen, dass der richtige Trank hinten rausfällt.
Ja, ganz genau. Also das war irgendwas, wo ich, glaube ich, auch ewig gehangen hatte. Also zu Floyd nochmal, das ist auch ein Adventure von 1997. Mhm. Das Erste, was mir immer einfällt, ist Grüße, Bürger. Das ist, glaube ich, bei den meisten Adventures so, dass ich immer irgendwie so einen blöden Spruch in mir merken konnte. Das andere vergessen, aber. Jedenfalls, also es spielt in einem Science-Fiction-Szenario. Man spielt dann halt den außerirdischen Floyd, der in einer Art, ja, totalitären Gesellschaft lebt. Ich glaube, heute wird man modern sagen, Unrechtsstaat, um mal so einen aktuellen thematischen Bezug einzubringen. Also diese Gesellschaft wird beherrscht von einem Wesen namens Omnibrain. Das ist so eine, ja, Art Konzern, der sich durch die gesamte Lebenswirklichkeit zieht. Das Leben aller Bürger kontrolliert, im Prinzip Gehirnwäsche ständig betreibt, man wird ständig und überall durch Lautsprecheransagen manipuliert. Wenn man sich auflehnt, wird man hart bestraft. Und dieser Floyd, der halt eigentlich auf einem abgelegenen Planeten, wie der Erde zum Beispiel, Kornkreise erzeugen soll, hat leider das Problem, dass er, glaube ich, einmal zurückreist und dann in eine Sonde kracht mit seinem Raumschiff. Und durch eine unglückliche Verkettung von Umständen in seinem Arbeitsplatz reinkracht und dadurch dann verhaftet wird. Und dann kommt er halt in die Mühlen dieses Unrechtsstaats und kommt auch in Kontakt mit einer Rebellenorganisation. Und dort wird er dann befreit und langsam kämpft er sich dann gegen diese Ordnung. Und das ist sozusagen das Spielziel dann auch, dort irgendwann zu diesem ominösen Omnibrain vorzustoßen.
Genau.
Um mal zu sagen. An sich war es wirklich ein sehr, sehr schönes, atmosphärisches Spiel. Aber ja, es hatte auch merkwürdige Rätsel zum Teil.
Ja. Aber was du eben auch gesagt hast, dieses Grüße-Bürger, was später im Laufe des Spiels wird zu Grüße-Genosse, ja, das ist auch ein sehr prototypisches, gutes Beispiel dafür, wie die Spiele in die jeweilige Popkultur übergehen. Also du kannst sehr vielen Leuten, oder ich sag's mal umgedreht, sehr wenig Leute in unserem Alter wissen mit dem Begriff Vorsicht, ein dreiköpfiger Affe, nichts anzufangen. Oder ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Also das kommt natürlich beides aus Monkey Island und hat einfach sofort einen Bezug oder Einzug in unsere Lebenswirklichkeit sozusagen und in unseren Wortschatz gehalten.
Ja, wobei Monkey Island ja auch wieder neu aufgelegt wurde, ne? Also auch die ersten Teile dann als neue aufgehübschte Version veröffentlicht wurden und plötzlich nochmal neu aufgebodet. So gesehen gibt es ja schon einen aktuellen Bezug wieder. Vielleicht auch Kontakt dazu, was auch nicht das Schlechteste ist.
Ja, sind ansonsten auch sehr schöne Spiele.
Ja, du hast, glaube ich, vorhin mal Baphomets Fluch erwähnt, ne?
Ja.
Ist ja auch ein sehr schönes Spiel von 96. Und da gibt es auch so einen Spruch, den ich irgendwie nicht vergessen konnte, warum auch immer, der mir immer einfällt als erstes. Das ist dieses, wenn die Nico, eine der Charaktere, dort ans Telefon geht und sich dann immer meldet und immer sagt, hallo, Collard, j'écoute.
Ja.
Und das ist irgendwie auch so absurd, das ist in dem Spiel, dass sie halt dann auf Französisch dann redet, wobei das Spiel sonst ja übersetzt ist. Ne?
Ja, aber das ist, das kann ich natürlich alles wunderbar erklären. Sie meldet sich ja auf Französisch, weil sie Französin ist, aber danach redet sie ja auf Englisch mit dir, weil du dich wie ein Amerikaner verkörperst.
Hast ja recht.
Ah, direkt erstmal 3 Besserwisser-Punkte kassiert.
Ja, ja.
Apropos Besserwisser-Punkte, wusstest du, dass es in Monkey Island 3 ein Rätsel gibt, das nicht auf Deutsch übersetzt wurde, sondern komplett rausgeschnitten wurde?
Oh, nee.
Der nächste Besserwisser-Punkt, da kann ich auftrumpfen. Es ist so, es gibt in Monkey Island 3 eine Situation, wo dir eine Schatzkarte geklaut wird und die musst du wiederfinden oder du möchtest gerne deine Besatzung dazu bringen, diese Schatzkarte zu finden. Das Blöde ist, in dem Moment, und das ist quasi der rausgeschnittene Teil, möchte deine Besatzung viel lieber singen. Und sie singen immer Piratenlieder und immer wenn du denen sagst, jetzt auch mal an die Arbeit, fangen sie einfach an, irgendwas auf das, was du gesagt hast, zu reimen. Und danach singen sie nochmal den Refrain. Das können wir dann ja vielleicht an dieser Stelle mal eine Strophe einspielen.
Ja, gerne. Ich bin gespannt.
Come on, men. We've got to recover that map.
That pirate will be done for when he falls into our trap. We're a club attuned for rovers.
We can sing in every clef.
We can even hit the high notes.
It's just too bad we're tuned deaf.
A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea.
Jedenfalls hinterher, oder des Rätsels Lösung ist es, dass du irgendeinen Satz sagen musst, der auf Orange endet, weil sich im Englischen nichts auf Orange reimt. Und damit fährst du den Piraten in die Parade, weil sie nicht mehr auf deinen Satz kontern können und deswegen nicht mehr singen können und deswegen dann halt weiterfahren, also normal weitermachen. Aber weil das unübersetzbar ist, weil es im Deutschen eigentlich kein so richtiges Wort gibt, auf das sich nichts reimt, wobei ich jetzt überlege, was sich auf Orange reimt, haben sie das Rätsel einfach komplett rausgeschnitten.
Das ist als Aufgabe an unsere Zuhörer, vielleicht irgendwas zu finden, was sich auf Orange reimt.
Jetzt den ganzen restlichen Podcast werde ich drüber nachdenken. Was reimt sich auf Orange?
Gut, in 2 Stunden weißt du dann vielleicht
Bescheid. Wiener Melange? Na, ist egal. Gut, also das aber nur so kurz am Rande, dass da halt natürlich auch so gewisse Übersetzungsprobleme bei den Rätseln auch auftraten.
Ja. Also übrigens, wir können uns mit diesen blöden Sprüchen, glaube ich, durchaus durch die Adventures durchhangeln.
Ja?
Mir fällt noch was ein zu Grim Fandango.
Da fällt mir auch
einer ein. Zu Ehre des Tod ein weiteres Brot.
Genau daran habe ich eben auch gedacht. Das liegt aber daran, dass man, wenn man an einer Stelle gar nicht mehr weiter wusste, konnte man sich von diesem einen Typen immer... Also man konnte sich unendlich viele Brote holen und er hat immer dieses gesagt, zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Aber zu Grim Fandango kann man auch kurz sagen, das war ja kein Point-and-Click mehr. Die haben quasi den Sprung in die dritte Dimension gemacht. Das konnte man komplett per Tastatur steuern, was viele nicht gut fanden und als Rückschritt begriffen haben, sage ich mal. Mir war es relativ egal.
Echt? Also ich fand es schrecklich.
Ich fand's okay, also man musste sich ein bisschen dran gewöhnen, aber man konnte es eigentlich relativ gut steuern, fand ich. Jedenfalls, was ich an Grim Fandango sehr schön fand, war so dieses, das Ambiente, also das spielt im Reich des Todes, man spielt auch quasi so ein Sensenmann, ne? Und das Ganze ist halt so ein bisschen auf Film Noir gemacht und hat auch eine sehr jazzige Musik, also ich fand's sehr schön.
Ja, also das begeistert mich auch bis heute noch an dem Spiel, genau. Also da gab es ja diese Hafenstadt Rubacaba, da gab es glaube ich diesen Nachtclub mit Jazzmusik und auch so, wo man rumgelaufen ist, hat einem wirklich immer eine sehr, sehr stimmungsvolle Musik begleitet und die war wunderbar abgestimmt auf das ganze Szenario, die Grafiken wieder wunderschön gezeichnet. Also da hat auch wieder das gesamte Erlebnis wunderbar gestimmt. Also für mich ist es wirklich eine Art Kunstwerk, kann man sagen.
Ja.
Das hat sich damals ja nicht so toll verkauft. Ich weiß nicht, vielleicht hat es nicht so den Massengeschmack bedient. Ich weiß nicht, ob wir damals Massengeschmack waren oder nicht. Also ich war jedenfalls davon begeistert. Aber es wird heute wieder neu aufgelegt. Es soll als sogenannte Remastered-Version wieder, sozusagen behutsam modernisiert, neu gerendert und so weiter, wieder auf den Markt kommen.
Ja, lohnt sich auch. Ist ein sehr schönes Spiel. Also jeder, der, der nur zwei Adventures spielen darf in seinem Leben und danach sterben muss, dem können wir Monkey Island 3 und Grim Fandango empfehlen.
Jetzt werden die Leute wieder kommen und sagen, Day of the Tentacle.
Ja, das war auch gut. Keine Frage. Baphomets Fluch war auch gut. Sam & Max Hit the Road war auch super. Also die King's Quest-Serie war auch toll. Aber wenn wir jetzt alle anfangen aufzuzählen, dann sind wir hier übermorgen noch.
Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich zwecklos. Also es gab schon noch. Aber es zeigt auf jeden Fall, es gab in den 90ern auf jeden Fall eine ganze Reihe hochklassiger Adventures, die man auch, ich glaube, fast alle heute noch spielen kann. Ne? Weil die Grafik ja auch nicht so gealtert ist, weil das meiste ja 2D ist und dann gut gezeichnet ist. Und wenn man sich auf eine schöne Geschichte einlassen möchte, geht das ganz gut. Und die meisten Rätsel sind ja eigentlich ganz in Ordnung. Es gibt ja nicht so viele, wie sagen wir, Showstopper oder nervige Punkte wie jetzt mit dem Stein in der Mauer.
Ja. Also Baphomets Fluch kann man sich ja auch heute für Tablets runterladen. Und dann hast du genau die gleiche Grafik wie früher. Die Steuerung ist angepasst auf Touch. Und das ist okay. Also dadurch, dass es halt so eine comichafte, gezeichnete Grafik ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel besonders alt aussieht oder schlecht wirkt oder sowas, sondern ich finde es immer noch sehr spaßig. Ich habe es auch vor kurzem erst wieder gespielt. Ein sehr schönes Spiel.
Ach ja. So, was die Adventures angeht, ich weiß nicht, möchtest du noch dazu irgendwie was erzählen? Oder...
Also ich könnte natürlich ewig über Adventures reden.
Ja. Ansonsten hätte ich eine Überleitung, die auch noch so ein bisschen dem Adventure-Genre zugeordnet werden kann, aber ein bisschen andere Spielweise darstellt. Also nicht dieses Point-and-Click in der Form, wie wir es hier haben, mit einem festen 2D-Hintergrundraum aus einer Perspektive, sondern wo man sich eher durchklickt, indem man vorgerendete Hintergründe hat und sich dann drehen kann und dann sozusagen aus der Ego-Perspektive heraus sich dort bewegt. Aber halt nicht voll 3D normal, wie man es eben heutzutage kennt, sondern tatsächlich sich von im Prinzip Perspektive zu Perspektive durchklickt. Also fast so wie Google Street View im Endeffekt. Und das sind ja die Spiele Myst und die Myst-ähnlichen Spiele, was ja im Prinzip auch ein eigenes Subgenre ist, vermutlich.
Ja. Stimmt, ja.
Also Myst selber kam raus 1993, meine ich. Und war damals auch eine Offenbarung, weil eben dadurch, dass man diese statischen Bildschirme hatte, konnte man auch eine recht hohe Auflösung da drin haben. Das heißt, es sah eben für die Zeit sehr, sehr gut aus und man konnte auch Videosequenzen einfügen. Und das war dann auch möglich gemacht durch die CD-ROM und durch den Massenspeicher, den man dort hatte. Und umgekehrt hat eben dann Myst, was auch ein sehr großer kommerzieller Erfolg wurde, dann der CD-ROM und dem CD-ROM-Laufwerk zum Durchbruch verholfen.
Ja.
Also so gesehen war es natürlich in den 90ern auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und es gab dann durch den kommerziellen Erfolg bedingt natürlich Dutzende, wer weiß, vielleicht sogar hunderte Nachahmer. Und da wird es vielleicht interessant, weil, also Myst habe ich selbst nicht gespielt, ich habe es wirklich noch nie gespielt. Damals habe ich es sowieso nicht gekannt. Bevor wir vielleicht dann noch kurz weitermachen, kann man vielleicht noch erzählen, wie man denn damals an Spiele gekommen ist. Wie gesagt, es gab ja kein Internet. Ich hatte damals auch keine Spielezeitschriften oder sowas gekauft.
Hm.
Keine Ahnung, 96 oder sowas. Sondern entweder hat man dann die Spiele sich angesehen bei eben Bekannten und durch Mundpropaganda oder es kursierten solche Kompilations-CDs, sage ich mal, mit Versionen diverser Spiele aus ominösen Quellen. Und da hatte sich wirklich ein Sammelsurium an alle möglichen Spielen quer durch alle Genres gefunden. So, und da hat man so eine CD gehabt und hat gehofft, dass kein Virus drauf war. Hat den eingelegt und hat dann versucht, irgendwie, sich durch die Spiele da durchzuklicken und da irgendwas zu installieren. Und dann mit seinen begrenzten Kenntnissen, das waren ja oft Spiele irgendwie für MS-DOS noch oder halt für Windows 95, da war es dann schon ein bisschen einfacher, hat dann irgendwie, keine Ahnung, noch in der Config-Sys oder Auto-Exit-C-Bed rumgewühlt und meistens Situationen verschlimmbessert, in der Hoffnung, irgendwas zum Laufen zu bringen. Und dann hat man vielleicht irgendwas zum Laufen gebracht tatsächlich, hat das Spiel gestartet, hat er festgestellt, dass es dann irgendwie auf Englisch war. eine Sprache, der man damals auch nicht wirklich mächtig war, und hat dann irgendwie sich so halb blind durch dieses Spiel durchgeklickt. Ohne Anleitung, ohne Kenntnisse, ohne alles. Und bei vielen Spielen hat das natürlich zu nichts geführt, weil man dann im Prinzip schon vom Startbildschirm kaum wegkam. Aber es gab eben auch Spiele, bei denen man tatsächlich auch durchaus weiterkam und dann auch Fortschritte erreichen konnte. Oder man hat das Glück gehabt, dass jetzt nicht auf Deutsch waren, oder dass einfach die Sprache nicht so wichtig war, weil eben kaum Text da war, sondern eben Bilder für sich gesprochen haben. Und dann konnte man durchaus damit was anfangen. Und erstmal allgemein, gesagt, bevor wir jetzt zu irgendwelchen konkreten Spielen kommen, fand ich es nochmal jetzt in der Rückschau interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass man auch mit so einer recht rudimentären Spielerfahrung trotzdem kurioserweise sehr viel Spaß haben konnte. Also war es fast so, als dass man sich, also das ist sozusagen Teil des Spielerlebnisses, einfach war, sich dieses Spiel selbst zu erarbeiten und zu überlegen, was könnte jetzt die Spielmechanik sein, was könnten jetzt die Tasten sein, die man braucht, um das Spiel zu steuern. Worauf möchte man denn hinaus und wie kommt man jetzt tatsächlich weiter, dass man überleben kann?
Ja, also das, was du gerade von den CDs beschreibst, das ist ein Phänomen, das ich halt auf dem C64 hatte. Also die, ich sag mal, diese CDs aus ominösen Quellen, die kenne ich nicht, also hatte ich nie. Ich hatte gebrannte, also schon gebrannte CDs mit Vollversion, aber da war dann immer nur dieses eine Spiel drauf. Das war im Prinzip der kopierte Datenträger der Haupt-CD.
Ach so.
Aber ich hatte genau das für den C64, wo du dann halt auf dem Flohmarkt hast du dir für 5 Mark irgendwie 10 Disketten oder so gekauft und da war halt alles Mögliche drauf oder auch nicht, sage ich mal. Aber genau die Probleme, die du gerade beschreibst, dieses, du startest ein Spiel, du kennst die Spielmechanik nicht, vielleicht verstehst du auch überhaupt nichts, weil es auf Englisch ist, das kenne ich halt auch. Und da erinnere ich mich gerade auch, was das Englisch angeht, weiß ich noch, dass ein Spiel auch auf dem C64 Pipeline hieß. Gab es überhaupt gar keinen Zweifel, dass das irgendwie anders heißt als Pipeline. Und das passte zur Zeit des C64 auch zu meiner Art und Weise mit Spiele zu begreifen oder zu erfahren. Also ich werde da später noch kurz drauf zurückkommen, deswegen reiße ich das hier noch mal kurz an. Also es gab eine Zeit, und das fällt in die Zeit, wo ich C64 und Konsole gespielt habe, da habe ich Spiele ganz anders begriffen als heute. Da habe ich die einfach gestartet und dann hat man sich treiben lassen. Hat man einfach geguckt, was passiert, hat man hier geklickt, sich mal dahin gedreht. Ich habe zum Beispiel auf der Konsole später, auf dem Super Nintendo, hatte ich halt viele gebrauchte Spiele, wo noch die Speicherstände mit drauf waren. Weil beim Super Nintendo hattest du ja eine Cartridge, auf der halt auch die Spiele gespeichert waren. Das heißt, bei bestimmten Spielen hatte dann jemand das Spiel fast ganz durch und ich konnte diesen Spielstand laden und konnte mich dann ungehindert durch die gesamte Spielwelt bewegen. Und es ging mir nur darum, da rumzulaufen und zu gucken. Und dass es da vielleicht ein Ende gibt und dass man vielleicht noch gegen einen großen Gegner kämpfen muss, das war mir da einfach gar nicht so bewusst. Also von daher ist halt die Art und Weise zu spielen, wie du sie gerade beschrieben hast, ist mir halt auf jeden Fall sehr bekannt.
Genau, also im Endeffekt hattest du den Entdeckertrieb befriedigt in dem Augenblick. Also genau. Irgendwas, was ja im Prinzip schon in vielen Spielen ja absichtlich eingebaut wird. Ich meine, da geht es nur an die ganzen Explorationsspiele in Rollenspielen oder Strategiespielen, wo man dann irgendwie Kriegsnebel hat oder irgendwie neue Ortschaften kommt und dann sich wundert, was ist da jetzt, was mag da lauern? Und dann eben es einfach schon Drang ist, einfach dann das Unbekannte aufzuklären. Und das hat man sozusagen da einfach bei jedem Spiel gehabt. Also sozusagen, weil jede Excel-Datei, die man irgendwo gefunden hatte, war potenziell ein Schatz. Und man fragt sich, was war da wohl drin?
Genau, ja. Also auch dieses Entschlüsseln der Spielmechanik, also zu begreifen, wie man dieses Spiel denn jetzt steuert, das war halt auch irgendwie, das war Teil des Spielens sozusagen, also Teil der Erfahrung. Also zum Beispiel, also ich will jetzt nicht zu viel über C64 reden, weil sonst habe ich quasi in der anderen Episode nichts mehr zu erzählen. Aber da gibt es so diverse Sammlungen von Minispielen, die dann halt, die den Olympischen Spielen nachempfunden sind. Und ohne Anleitung, die wir selbstverständlich nicht hatten, waren diese Minispiele nur sehr schwer zu begreifen und den Joystick in irgendeine Richtung zu reißen und zu sehen, da tut sich auf einmal was und man hat vielleicht doch was richtig gemacht. Das war schon ein tolles Gefühl. Aber das war halt schon quasi schon Spielinhalt, während ich heute immer sehr genervt bin, wenn ich nach 0,1 Minute nicht schon die Steuerung begriffen habe.
Das ist mir ganz genauso. Ich weiß nicht, ob es einfach eine allgemeine Entwicklung ist, mit dem Erwachsenwerden zu tun hat oder dem begrenzten Zeitbudget. Als Spiel hat man ja diesen als Kind hat man ja diesen Luxus, dass man so viel Zeit hat und dann und man auch nicht so viel kennt. Das heißt, man ist es einem vielleicht ein bisschen mehr wert, tatsächlich irgendwo in eine Richtung zu stöbern und dann hartnäckig, frustresistent nach einer Lösung zu suchen. Ich weiß nicht, die Zeiten sind da irgendwie vorbei für mich persönlich. Wenn ich jetzt ein Spiel starte, dann suche ich irgendwie nach einem bestimmten Erlebnis. Und wenn das dann eben sozusagen nicht kommt und wenn das nicht angegangen wird, sondern ich durch irgendwas belästigt werde, was mich davon abhält, dann ist es für mich schon wieder ein Ärgernis.
Ja. Also um auf Mys zurückzukommen, was ja so diesen sehr explorativen Charakter ausgenutzt hat, Mys habe ich selber mal versucht zu spielen und fand es langweilig. Gebe ich offen zu. Aber Mys hat ja halt auch viele andere Spiele inspiriert und insbesondere halt auch Lernspiele, gerade wegen dieses explorativen Charakters.
Oh ja.
Und eins davon haben wir ja gespielt, also mindestens eins davon, nämlich Physikus.
Ja, aber Moment, ganz kurz, aber um das vielleicht ein bisschen zeitlich noch einzuordnen, da können wir natürlich noch drauf zu kommen, auf jeden Fall. Aber um jetzt noch mal den Bogen zu schließen, warum ich gerade abgeschwiffen bin von dieser Spielerfahrung, also nur. Ich habe das gerade nochmal gesagt, natürlich ist es interessant an sich, dass man diese Art Excel-Dateien, sage ich mal, hatte und dann entdeckt hat, was für Spiele sich dahinter verbargen. Aber da gab es eben auch eine gewisse Zäsur. Das war nämlich die Frage, wann hat man in sich selbst mal Spiel gekauft oder irgendwas bekommen? Und da war es so, dass infolge dieses Myst-Booms eben sehr viele Nachahmerspiele einfach so vertrieben wurden, zum Teil zum Spottpreis, unter anderem auch bei Aldi und Konsorten.
Ja.
Und da war es so, dass meine Eltern sich mal gedacht haben, ach, okay, das ist mein Spiel, der Junge freut sich wahrscheinlich darüber, nehmen wir doch mal sowas mit. Und dann hatten wir eben diese seltsamen, ja, mystartigen Spiele zu Hause. Die hatten sich meistens dadurch, die konnte man meistens dadurch kennzeichnen, dass sie in einer absurd großen Box kamen, also eigentlich noch fast noch größer als die normalen Euro-Spieleboxen, die es dann so gab. Aber wenn man sie aufgemacht hat, war im Prinzip fast nur so ein Plastikeinlass, wo dann innen drin so einzelne CDs drin lagen, die dann aber auch nicht in einer festen Plastikhülle drin waren, sondern in diesen typischen Billig-Papierhüllen, wo dann so eine Plastikfolie als Fenster drin ist, dass man erkennen konnte, was auf der CD jetzt draufgedruckt war. Hm. Und dann vielleicht noch irgendwie so ein 3-Seiten-Handbuch oder sowas. Und ja, dieses Spiel hatten wir dann. Und die habe ich dann auch gerne gespielt. Meine Eltern fanden es interessanterweise auch interessant, weil für die war das ja auch eine neue Welt, waren dem jetzt auch nicht so abgeneigt. Und da haben wir tatsächlich damals auch gemeinsam gespielt. Und dann vom Rechner gesessen und uns da durchgeklickt und dann diese Rätsel gelöst. Ich weiß noch, ein Spiel war irgendwas, ich weiß nicht, Maya oder Aztekenartiges, wo man sich dann so durch irgendwelche Tempel und Regenwald, glaube ich, geklickt hat. Aber leider habe ich jetzt zu Hause die Sachen nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Nach den Jahrzehnten, muss man ja schon sagen. Und sonst habe ich im Netz jetzt auch nicht zu viel dazu gefunden. Ich weiß nicht, falls der ein oder andere Hörer sich vielleicht daran erinnert, wäre ich durchaus dankbar noch für Hinweise, was diese Art Spiele angeht. Und eine andere Art Spiele, die jetzt natürlich auch einen explorativen Charakter dann haben, aber nicht so sehr, dass man jetzt sich durch Tempel und so dann durchklickt und dann durch größere Szenarien wie zum Beispiel eine Insel, sondern eher fokussiert, sage ich mal, auf so ein Haus oder einzelne Räume, waren dann solche Spiele, die dann zum Beispiel das Knacken von Schlössern zur Hauptaufgabe gemacht haben. Da hatten wir auch irgendwie so eins gehabt. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Mhm. Wo es im Prinzip dann so eine Art Testhaus war, wo dann in jedem einzelnen Raum verschiedene Schlösser drin waren und man sich im Prinzip durch diese Minispiele dann durchgeklickt hat, durch diese Logikpuzzle. Und dann, das heißt, nur eingebettet war im Endeffekt in so ein Szenario, das dann durch die Räume dann eben die Rätsel verbunden hat. Aber ich glaube, ohne große Hintergeschichte. Wobei es ein sehr erfolgreiches Spiel dieser Machart gab, das hieß The Seventh Guest. Das war eben auch neben Myst sehr, sehr erfolgreich. Wo dann aber auch noch eine etwas mystische Handlung drumherum gestrickt war, wo es um einen Psychopathen gab, der dann sich Leute eingeladen hat zu Hause unter fadenscheinigen Gründen. Und da musste man dann auch irgendwelche Rätsel lösen in verschiedenen Räumen, um dann auch in der Handlung voranzukommen und dann in Videos präsentiert zu bekommen, nach und nach, worum es sich denn jetzt handelte.
Ja.
Also ich glaube, dieses Spiel selbst ist auch als Prinzip ziemlich unverwüstlich. Ja. Und ja, es gibt es, glaube ich, auch heute noch zum Teil. Und unter anderem wurde es auch übertragen, wie du schon sagtest, auf Lernspiele.
Genau. Also ich habe es ja eben schon erwähnt, Physikus war ja eins dieser Lernspiele, das dann wiederum als Nachfolger im Geiste ähnliche Spiele zum Thema Biologie und Geschichte hatte und vielleicht sogar noch mehr, aber an die drei erinnere ich mich. Bei Physicus ging es halt darum, in so einem mystartigen Umfeld mit möglichst viel Physikwissen Rätsel zu lösen. Das haben wir, glaube ich, auch sogar mal zu zweit gespielt, oder?
Ich glaube schon,
ja. Oder haben wir, ach nee, Chemicus gab es auch noch.
Oder was Chemicus, also ja, ich habe auf jeden Fall beides gespielt und eins davon haben wir auf jeden Fall zusammen gespielt.
Ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr gutes Spiel. Aber genau. Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt inhaltlich nicht mehr viel dazu sagen. Ich wollte nur noch eine Sache ergänzen zum Thema, was Sie eben kurz hatten, nämlich woher Spiele kamen. Eine Spielquelle bei uns waren halt auch Spieleboxen. Also mein Vater hat sich ab und zu mal so eine Golden Games Box oder sowas gekauft, wo dann halt 25 oder 30 Spiele drin waren. Also es waren dann auch 25 bis 30 CDs, die meisten davon eher mager, aber auf der einen Gold Games Box war halt auch Baphomets Fluch drauf, daher kenne ich das. Sonst hätte ich das vielleicht niemals kennengelernt.
Okay, ja, es kann sein, dass diese ominösen Zusammenstellungen, die ich da hatte, vielleicht ursprünglicherweise auch von dieser Art Boxen kamen, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Ja. Na gut, jedenfalls, ich kann zu diesem mystartigen Spiel nichts hinzufügen, weil ich das auch nicht so richtig gespielt habe, außer halt Physicus.
Allerdings muss man hinzufügen, dass Physicus und Konsorten, ich glaube, schon um 2000, 2001 herum rauskamen. Also das war schon nach den 90ern. Dafür aber es zeigt auch, dass dieses Spielprinzip...
Physicus war doch 1999, oder nicht?
Was, 99? Also kann auch sein, ja.
Habe ich in der aber Musikfolge jedenfalls auch immer behauptet.
Ja, im Zweifelsfall immer 99, ja.
Ja.
Das mag auch sein. Also auf jeden Fall die Jahrtausendwende herum. Genau.
Genau.
Jetzt können wir vielleicht, wenn wir noch dann weitergehen und dann noch in der, ich sag mal, Anfangszeit sind von den Spielerfahrungen, die wir so gemacht haben am PC. Bei mir war es so, ich hatte auch Adventures gespielt, anscheinend noch mehr, als ich, wie gesagt, anfangs dachte. Allerdings war mein Leib- und Magen-Genre anfangs das Strategie-Genre in verschiedenen Facetten. Hm. Also wohl Rundenstrategie als auch Echtzeitstrategie und Aufbaustrategie. Das habe ich damals verschlungen. Und da war es wirklich auch so weit, dass ich eigentlich, oder dass mir eigentlich egal war, was jetzt die Handlung groß war bei diesen Spielen, die Spielmechanik fand ich damals sehr, sehr faszinierend. Was sich kurioserweise inzwischen auch geändert hat. Also inzwischen ist mir die Spielmechanik eigentlich relativ wurscht bei Spielen. Da geht es mir eher um die Story.
Mittlerweile hast du dich also quasi satt gespielt.
Ja. Nämlich immer ein Gegenteil verkehrt.
Ja, also ich habe, ich konnte dem Spiel anfangs nicht so viel abgewinnen, dann konnte ich dem mehr abgewinnen und dann aber irgendwie dann doch nicht mehr so viel, sage ich mal. Also diese Aufbauspiele, sage ich mal, da habe ich halt vor allen Dingen Age of Empires 2 gespielt und dann einen von diesen Siedlerteilen, ich weiß gar nicht mehr welchen.
Nur
es gab noch viele, ja, ich glaube nur einen. Es gab ja auch noch viele Sachen wie Patrizia, glaube ich. Keine Ahnung, aber bei all diesen Spielen musst du dazu sagen, die habe ich immer von dir bekommen. Also das war immer so, da hast du gesagt, da ist ein gutes Spiel, spiel das mal. Und dann habe ich quasi, ja, so wie man bei Kleidung, die Kleidung des älteren Bruders noch trägt, habe ich von dir sozusagen die von dir schon fertig gespielten Spiele nochmal aufgetragen.
Ja, damit du auch mal was Gutes bekommen hast an Spielen.
Also die waren ja auf jeden Fall auch spaßig, aber ich habe das, ich habe die Spielmechaniken nicht so in der Tiefe anfangs verstanden. Also ich glaube, bei dieser Cäsar- bzw. Patrizia-Reihe ging es ja auch dann irgendwie zum Beispiel darum, dafür zu sorgen, dass die Häuser nicht zusammenbrechen. Mit Präfekturen, glaube ich.
Ja, Patrizia weiß ich nicht, das habe ich nicht gespielt, aber Cäsar, genau. Da ging es darum, ja, damals im Römischen Reich als im Prinzip, weiß nicht, Bürgermeister oder Statthalter, eine Stadt zu betreuen und die wirklich aufzubauen. Er war ja fast mit gottgleichen Fähigkeiten ausgestattet, zumindest was die Befehlsgewalt anging, aber trotzdem war man davon abhängig, dass sich Leute angesiedelt haben, die man natürlich anziehen musste. Das heißt, man musste für Arbeitsplätze sorgen, man musste dafür sorgen, dass genau Präfekturen da waren, die sich dann darum gekümmert haben, dass keine Feuer ausbrachen, dass die Gebäude nicht einstürzten, dafür gab es dann auch Ingenieure und all sowas. Also im Prinzip eine recht komplexe Simulation einer Stadt in der Antike. Ja.
Genau. Und ich habe da halt diese Nuancen nicht verstanden. Also ich habe schon verstanden, dass man da Wohngebiete schaffen muss und dann da hoffen muss, dass sich da auch Leute ansiedeln. Aber es hat sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass diese Häuser auch nicht zusammen, also wie man verhindert, dass die Häuser einstürzen zum Beispiel oder dass sie Feuer fangen oder so. das hat mich dann immer so ein bisschen abgehalten, sage ich mal.
Hättest mich mal gefragt.
Ja, hätte ich es mal gemacht.
Von vielen Spielen hatte ich keine Ahnung, aber davon hatte ich dann Ahnung. Zumindest bei Caesar 2 und Teil 3, genau. Und da gab es dann auch, die Reihe wurde fortgeführt dann mit Pharao und Zeus. Ach, das glaube ich auch schon in den 2000ern alles.
Ich habe Pharao und Patrizia verwechselt. Immer wenn ich eben Patrizia sagte, meinte ich eigentlich Pharao. Es tut mir leid.
Aber ich glaube, das erste Aufbauspiel, was ich gespielt hatte, war tatsächlich Die Siedler Teil 1. Und das war aber auch nicht zu Hause, sondern das war bei der Verwandtschaft irgendwo. Und ich glaube, es war auch nicht auf einem PC, sondern ich weiß nicht, wofür kam das raus, Amiga oder Atari. Frag mich nicht, damit kenne ich mich gar nicht aus. Jedenfalls war ich auch sofort fasziniert und habe dann angefangen. Und das war mir schon genug, mit irgendwie von vorne anzufangen, weil ich keine Ahnung von Speichern und sowas hatte. Ich wusste nicht mal, wie man mit den Wachtürmen und so weiter sein Land erweitert hat, was ja in den ersten Teil der Siedler der Fall war. Sondern ich habe im Prinzip innerhalb dieser normalen Begrenzung, die man hatte, dann irgendwie alles vollgebaut mit Sägewerken und Holzfällern und Steinbrüchen, was es halt alles so gab. Und habe halt den Leuten einfach zugeguckt, wie sie gebaut haben und rumgewuselt hatten. Das ist ja der berühmte Wuselfaktor bei den Siedlerteilen. Dem war ich damals völlig verfallen. Fand ich damals sehr interessant. Auch, dass man eben dann so sehr die Landschaft dort beeinflussen konnte. Das ist hier eigentlich auch nämlich das, was dahinter steckt, hinter Aufbauspielen. Dass man selbst die Befehlsgewalt hat, es in der eigenen Hand liegt, einer Stadt oder was auch immer zur Blüte zu verhelfen und später, wenn alles fertig aufgebaut ist, nach Stunden schweißtreibender Arbeit, man auf das fertige Werk schauen kann und stolz sagen kann, das habe ich geschafft.
Ja. Also,
das ging auch Aufbau.
Ich habe eben schon Age of Empires 2 erwähnt als eins der beiden oder der wesentliche, für mich wesentlichen Aufbauspiele. Siedler habe ich aber auch einen gespielt, ich weiß aber nicht mehr welchen. Wie gesagt, die Erinnerungen sind da bei mir schon relativ stark verblasst. Ich weiß nur noch, dass man bei Siedler ja die einzelnen Gebäude mit Straßen verbinden musste, damit da Leute auch langlaufen. Oh ja. Und bei Age of Empires konnte man überhaupt gar keine Straßen bauen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie denn die Leute jetzt von A nach B kommen. Also, das, keine Ahnung. Aber trotzdem, Age of Empires 2, das habe ich sehr gerne gespielt. Das habe ich auch später immer noch gerne nochmal herausgekramt, hervorgeholt und gespielt. Und nur jetzt, wenn ich gerade daran denke, überlege ich gerade, ob ich noch irgendwo die CD liegen habe, ob ich das nicht vielleicht doch nochmal für ein, zwei Ründchen raus aus der Schublade holen könnte. Ein anderes Aufbauspiel, was ich auch mit sehr großem Spaß gespielt habe, einfach weil es in einem komplett anderen Genre spielte, war Dungeon Keeper.
Oh ja, es war auch im Prinzip Echtzeit, aber eigentlich völlig unvergleichbar, glaube ich, zu anderen Titeln.
Genau, während es in Siedler oder Age of Empires, das hat ja immer in so einer mittelalterlichen Welt gespielt, wo du quasi die Welt von oben gesehen hast, in der Draufsicht und da dann halt deine, dich in der Natur angesiedelt hast. Und dann hast du meinetwegen Bäume geschlagen und so, um halt Holz zu sammeln. Also es ging auch viel um diese Ressourcen. Ja, halt diese mittelalterliche Oberwelt sozusagen. Und dann hat sich deine Stadt auch nach und nach entwickelt. Also in Age of Empires kannst du durch die Zeiten dich entwickeln. Also dann gibt es dann so einen Punkt, wo dann auf einmal sich alles verändert, weil du jetzt nicht mehr in der dunklen Zeit, sondern auf einmal in der Feudalzeit ist, glaube ich, die nächste.
Genau, Feudalzeit, ja.
So, und in Dungeon Keeper, das stellt diese ganzen Prinzipien auf den Kopf. Du bist ein Bösewicht und du bist unterirdisch und gräbst dir quasi dein Dungeon, also dein Verlies. Du hast am Anfang ein paar Imps, also kleine Gehilfen, denen du sagen kannst, buddel jetzt mal hier was weg und dann gehen die dahin und fangen an zu buddeln. Und dann kannst du auch Räume schaffen und diese Räume werden dann halt, also die sorgen dafür, dass sich Monster ansiedeln. Also zum Beispiel kannst du eine Bibliothek schaffen und dann kommen halt so Zauberer an, die dann halt in der Bibliothek lesen können. Oder du kannst eine Folterkammer bauen, dann kommen eiserne Jungfrauen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die dann halt darauf abfahren, in der Folterkammer immer zu sein. Genau. Ja, und das Spiel hatte mehrere Vorteile. Zum einen ging es nicht nur ums Aufbauen, wobei man dazu sagen muss, in den Kampagnen von Age of Empires ging es auch nicht nur ums Aufbauen, aber es ging in Dungeon Keeper auch darum, diese Königreiche zu übernehmen. Also irgendwann kam dann halt der strahlende Ritter rein und den musste man halt mit seiner Armee dann plätten.
Kennst du den Spruch noch? Achtung, der Ritter kommt.
Ich wollte gerade sagen, also welchen Spruch du meinst. Also Achtung, der Ritter kommt, gab's. Aber besonders schön fand ich immer den Zahltag. Weil man hat halt Gold in seiner Goldkammer gelagert und die ganzen Monster, die wollten natürlich auch dafür bezahlt werden, dass sie mit einem arbeiten. Ein völlig neues Spielprinzip, genau. Jedenfalls aus meiner Sicht. Ich bin ja nicht spielhistorisch bewandert, sage ich mal. Aber in Age of Empires, die Bauern, die man da hat schuften lassen, die haben das für Luft und Liebe getan. Die Monster haben das nicht gemacht, die wollten halt bezahlt werden. Und in regelmäßigen Abständen sagte halt eine düstere Stimme, die einen während des Spiels immer begleitete, sagte dann ganz plötzlich, Zahltag. Und dann haben alle Monster, haben sich dann aufgemacht zur nächstgelegenen Schatzkammer und haben dann halt sich Geld abgeholt. Und das war auch mit Reibereien verbunden, weil die Monster konnten teilweise sich untereinander nicht abhaben und wenn die sich dann auf dem Gang begegnet sind, dann haben die sich halt bekämpft, die eigenen. Das war halt auch schon sehr interessant und natürlich war es besonders nervig, wenn man gerade inmitten einer riesigen Schlacht war, ganz viele Monster gegen den feindlichen Gegner geschleudert hat und plötzlich rief die Stimme, Zahltag. Ja. Genau, die Hälfte der Monster ist dann einfach zur nächstgelegenen Schatzkammer gelaufen.
Also ein bisschen war man auch so Kindergärtner bei dem Spiel, das war sehr seltsam, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spielprinzip und auch dieses, götterähnlichen Spiele.
Dann, dazu kommen halt auch so nette kleine Gimmicks bei Dungeon Keeper. Du hattest zum Beispiel so eine Hand, mit der du die Monster halt hochnehmen und woanders absetzen konntest und mit der du auch die faulen Imps, wenn sie dir zu langsam gearbeitet haben, einfach verprügeln konntest. Oder du konntest mit einem Zauberspruch, der glaube ich sogar nichts gekostet hat, konntest du auch in die Ich-Perspektive von deinen Untergebenen wechseln und dann dich durch deinen eigenen Dungeon auf den Weg machen und dein Werk quasi aus der Ich-Perspektive erforschen. Eine tolle Sache.
Das haben wir richtig, richtig gut genommen. Man hatte ein Aufbauspiel sozusagen, aber es war komplett sozusagen in 3D und hatte die Komponente, dass man auch, genauso wie ich schon sagte, bei Caesar oder so, nachher seinen komplett errichteten Dungeon sich anschauen konnte. Ja. Und das fand ich damals sehr, sehr gut gemacht. Es hat wirklich ein sehr befriedigendes Gefühl gegeben und auch ein Gefühl dafür, dass man die letzte Stunde irgendwie sinnvoll investiert hat, in Anführungsstrichen.
Genau.
Wie man so sagen kann. Und, glaube ich, auch ein Aspekt bei dem Spiel ist, man ist einfach der Böse, ja. Man kann sich erlauben, was man möchte. Man kann eben auch, wenn man möchte, wie du schon sagst, mit der Hand eben die Untergebenen dann irgendwie schlagen. Man kann irgendwie gucken, man konnte auch schauen, wenn die sich gegeneinander geschlagen haben, man konnte auch so eine Art Kampfarena irgendwo errichten. Dann sagen, oh, mir ist langweilig, lass doch die beiden mal gegeneinander kämpfen und ich hole mir eine Tüte Chips.
Genau.
Also auch völlig abseits davon, dass irgendwann diese übertrieben weiß und rein dargestellten Ritter runterkamen und dann versuchten, ich sag mal, wie im Märchen oder in billigen Streifen, wo das Gut und Böse klar getrennt ist, versuchen eben das Böse aus der Unterwelt zu vertreiben. Also eigentlich, die waren so überzeichnet, diese Figuren, dass man sich als Böse eigentlich schon wohlgefühlt hat und es nachvollziehen konnte, dass man jetzt diesen blöden Typen, die einen nicht in Ruhe lassen konnten, aus der Oberwelt, mal ins Auswischen wollte.
Ja.
Also das war einfach richtig gut umgesetzt.
Schon bei den Missionen, wenn man die bekommen hat, hat einem ja auch so eine Stimme gesagt, welche Stadt man denn jetzt bekehren musste. Und die hat dann auch immer mit so einer ekel- und verabscheuenden Stimme dann schon allein den Namen der Stadt dann gesagt. Die hatten auch so schöne Namen wie Niedlingen oder Blumenthal, glaube ich, gab es auch noch. Und dann hat diese Stimme sich schon fast geschüttelt bei dem Gedanken, wie fröhlich und freundlich die Leute da alle sind. Und man möge die doch bitte
widerwärtig.
Die Bösen da. Genau, man möge die doch bitte vom Bösen da bekehren. Das war schon echt super. Also hat echt Spaß gemacht, das Spiel. Schade, dass der Nachfolger Dungeon Keeper 2 schlechter war und dass die Neuauflage für mobile Geräte eine reine Abzocke war. Da haben sie halt versucht, diese Free-to-Play-Geschichte da auf die Spitze zu treiben. Das war einfach ganz, ganz, ganz furchtbar.
Ja, das ist ganz furchtbar traurig, das stimmt. Aber man kann auch sagen, das Original Dungeon Keeper 1 kann man heute auch noch wunderbar spielen. Kann man auch noch sich besorgen. Das habe ich sogar vor ein paar Monaten mal wieder gemacht, wo ich dachte, ach, Dungeon Keeper ewig nicht mehr gespielt. Und man kann das gut spielen. Es ist, sieht nicht gar nicht so schrecklich aus. Man kann sich noch an die, ich sag mal, Polygone, Armut und solche Dinge gewöhnen. Und das Spielprinzip ist nach wie vor frisch.
Ja.
Das zeichnet, glaube ich, auch die besten Spiele generell aus. Ne? Wir haben es bei den Adventuren auch schon erwähnt bisher, dass man die eigentlich heute auch noch wunderbar spielen kann, wenn es gute Vertreter ihres Genres waren. Und selbst dieses 3D-Spiel, da geht es noch. Und auch Age of Empires 2, was du vorhin erwähnt hast, Wir haben es danach ja auch, es kam ja 99, 2000 rum raus, also eigentlich auch schon ganz am Ende der 90er, der zweite Teil zumindest, den ersten habe ich persönlich nicht gespielt, ja. Der kam ja früher raus. Das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich immer wieder mal rausgeholt, weil das ein wunderbares Mehrspieler-Spiel ist.
Ja, da kann man ja auch wunderbar überleiten, dass wir ja auch ein anderes rundenbasiertes Simulationsspiel ja eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit immer wieder rausholen, nämlich die Fugger 2.
Ja, die Fugger.
Also ein tolles Spiel, ist in diesem Fall ein anderes Genre. Es geht halt darum, innerhalb eines Landes aufzusteigen. Das Spiel kommt halt auch schön mit schönen Auftragskarten und dann kann man die heimlich ziehen und muss dann eine Nummer eintippen, damit der Computer auch weiß, welchen Auftrag man hat. Und dann muss man meinetwegen irgendwie in kirchliche Würden kommen oder in weltliche Würden oder so. Und das Tolle an dem Spiel ist einfach die Vielseitigkeit der Intrigen, die man spinnen kann. Also es geht einerseits darum, natürlich reich zu werden, um halt mit Geld irgendwie auch Leute bestechen zu können oder auch aufsteigen zu können. Ja, und es geht natürlich auch darum, dann den Leuten gegenseitig die Ämter wegzunehmen oder Handel zu treiben oder was weiß ich was. Also es ist ein sehr, sehr, sehr vielfältiges Spiel. Und das haben wir, glaube ich, so manche Nacht haben wir einfach durchgespielt, während wir zu zweit vor einem Computer saßen und dieses Spiel halt gespielt haben.
Und auch das kann man, denke ich, auch heute noch spielen, weil es einfach gut gealtert ist. Es ist sehr, sehr schön gezeichnet. Ja, es ist eine sehr, sehr stimmungsvolle Musik dabei. Und es gibt so viele kleine Kniffe dabei, Zufallseignisse. Ich muss sagen, es ist ja ziemlich schwer einzuordnen, was für eine Art Spiel das ist. Wie du schon sagst, also es ist jetzt eigentlich kein Aufbauspiel in dem Sinne, aber es ist durchaus eine Wirtschaftssimulation. Ja. Also man baut sich schon eine Art Imperium dort auf. Und man hat dort eben eine Landkarte von dieser fiktiven Welt Mittelland mit diesen fiktiven Regionen, Bergen, Höhe und wie sie nicht alle heißen. Und dann gibt es die Städte Fürstenbrück und Lichterheide. Und da kann man auch sehen mit so einem Fähnchen, wo man dann sein Kontor hat, wo dann andere Spieler auch nicht hin kann. Und dann kann man strategisch gucken, wie man die Waren produziert und verkauft, um dann möglichst geschickt nach und nach reicher zu werden, um dann die Ressourcen zu besitzen, dann auch mit Intrigen sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Und da gibt es ein ganzes Arsenal, was einem zur Verfügung steht. Ja, man kann in den Ämtern natürlich die Privilegien nutzen, die dann damit kommen. Zum Beispiel, wenn man dann, ich glaube, wenn man Domherr war, konnte man die Heirat unterbinden. Und eine Heirat war auch sehr wichtig in dem Spiel, weil das ja über Generationen ging. Und nur wenn man geheiratet hat, konnte man zufallsgeneriert sozusagen irgendwann in Runden Kinder bekommen, die dann auch als Erben das Spiel fortgeführt haben, wenn der eigene Charakter gestorben ist.
Ja.
Und das hat einfach so viel Verzahnung ergeben, dass es sehr, sehr spannend war. Und es gab sehr viele Spielmechaniken, die mir zum Teil heute noch nicht hundertprozentig klar sind. Also man wusste nicht unbedingt, wenn man irgendwas gemacht hat, was die Folgen sein würden. Zum Beispiel konnte man auch in der Kirche beten.
Genau, wollte ich gerade sagen. Klassisches Beispiel, beten oder Kerze für die Bedürftigen spenden. Geld für die Bedürftigen spenden.
Weißt du noch, was da geschehen konnte?
Nee. Also beim Beten weiß ich, glaube ich, ist nie was passiert. Also jedenfalls wüsste ich es nicht. Und beim Spenden weiß ich nicht mehr, was da passieren konnte.
Ich glaube, zum Teil gab es Wunder. Ich weiß nicht mehr, welche Aktion es genau war, dass dann plötzlich irgendwo über Nacht eine Kirche stand in einer Stadt. Es klingt sehr abstrus. Gut, es war ein Wunder. Aber es hat sich eben auch darauf ausgewirkt, dann auf den Reichtum der Stadt zum Beispiel, die Einwohnerzahl. Das heißt, es hat dann auch wieder sich auf die Warenproduktion und die Warenpreise ausgewirkt. Also so gesehen hat es dann tatsächlich wieder Rückkopplung mit der eigentlichen Wirtschaftssimulation gehabt. Und auch, ich glaube, das, was man dort am Beten war, hat dann auch sowas gebracht wie eher so persönliche Ereignisse. Ich weiß nicht mehr, welche es genau waren, aber die dann irgendwo so im Text nochmal auftauchten, wo dann immer geschrieben wurde, jedes Jahr, was einem so widerfahren ist.
Ja, wobei ich mir ja nie so sicher bin, ob das wirklich so unmittelbar zusammenhängt. Ne? Also diese Zufallsereignisse, die gab es auf jeden Fall, aber man weiß halt auch nicht, ob die jetzt irgendwie begünstigt wurden oder nicht durch das Beten. Also war immer sehr schwer, zu durchschauen. Aber das war ja auch wieder was Gutes, so, weil ich sag mal, im echten Leben, wenn du da in der Kirche betest und am nächsten Tag passiert dir was Gutes, weißt du ja jetzt auch nicht genau, ist das jetzt göttliche Fügung oder ist das einfach nur Zufall?
So ist es. Also deswegen hat das Spiel wirklich auch eine ungeheure Dynamik und Komplexität entwickelt durch diesen simplen Kniff. Ja. Dass es einfach solche mehr abstrusen Spielmechaniken drin hatte, die einfach pfiffig umgesetzt waren, eingebaut und verknüpft waren.
Ja, genau.
Na gut. Aber jetzt war ja gerade noch ziemlich weit weg von dem Rest von der Strategie. Ich will noch ein paar Sachen nennen. Also einmal haben wir ja kurz über die Siedler gesprochen. Wie gesagt, den ersten hatte ich erwähnt, hatte ich selbst gar nicht besessen und dann nur woanders angespielt und war dann gleich verfallen. Den zweiten Teil hatte ich dann auch selber besessen. Der kam 96 raus, meine ich. Und das ist ein Spiel, was recht besonders war, weil es eigentlich in unserer Familie sozusagen heute noch gespielt wird. Und zwar ist mein Vater sozusagen infiziert, in Anführungsstrichen. Also der fand es auch spannend, wenn ich da mal gespielt habe, hat dann erst zugeguckt und irgendwann später hat er sich das auch zugetraut und dachte, oh, spielen wir mal. Und selbst heute spielt er es noch. Also das Original Siedler 2.
Ja.
Und man muss auch sagen, der zweite Teil, weil danach die Titel, also der 3 und so, waren dann schon wieder anders. Ne? Und Teil 3 war dieses ominöse Wegesystem dann weg, was zwar eigentlich sehr absurd erscheinen mag und recht künstlich, dass die Leute tatsächlich nur die Waren transportieren auf den Wegen und aus Soldaten sogar zum Teil nur da langlaufen, auf dem Weg zu ihrem Turm und so weiter. Aber es war einfach eine interessante Spielmechanik, die dann das zur Folge hatte. Und das hat irgendwie gefehlt in den Folgeteilen. Ne? Mhm. Teil 3 habe ich dann auch besessen und dachte, ah super, es gibt einen dritten Siedlerteil. Aber davon war ich dann enttäuscht. Und zu Teil 3 muss ich noch eine Anekdote bringen. Weißt du noch, dass wir damals im Deutschunterricht so eine Rezension machen sollten? Hm. Und es war ganz fortschrittlich. Unsere Deutschlehrerin hat uns damals tatsächlich es offen gelassen, ob wir ein Buch rezensieren oder auch ein Computerspiel.
Genau, und, das weiß ich noch genau.
Das habe ich natürlich dann gleich angenommen und dachte mir, ah, super, jetzt haben wir die Siedler 3. Das kannst du doch mal vorstellen. So nach dem Motto, was in den Spielzeitschriften und so die machen, das kann ja so schwer nicht sein, probieren wir das doch auch mal.
Ja.
Es war ja nicht ganz so einfach, aber es war verdammt viel Arbeit irgendwie. Aber es war sehr interessant und hat Spaß gemacht.
Ja, ich habe in diesem Referat auch, da habe ich Baphomets Fluch vorgestellt. Und irgendjemand anders hat Age of Empires vorgestellt. Age of Empires 2, weil ich weiß nämlich noch, dass wir das bei den Vorarbeiten, wir haben das ja dann in dem Computerraum auch installiert, um das auf dem Beamer zeigen zu können, dass wir dann auch ganz kurz mal dann Age of Empires 2 da auch wirklich gespielt haben und ich fand das einfach total verwunderlich, dass es da überhaupt gar keine Wege gab. Das ist mir bis heute noch, also nein, es ist mir nicht bis heute ein Rätsel, es wäre ein bisschen merkwürdig, aber das war damals für mich so ein Wunder, dass die ohne Wege zurechtkommen können.
Stimmt auch wieder. Ein anderes Spiel, was ich auch kennengelernt hatte, bevor ich selber, glaube ich, einen PC besaß, das war die Civilization-Reihe. Mhm. Die fand ich auch sehr prägsam, weil das auch interessanterweise ein Spiel ist, was, obwohl ich ja sonst eigentlich von der Strategie abgekehrt bin, heute immer noch spiele. Also da habe ich wirklich den ersten Teil gespielt, habe ich auch selbst nie besessen, aber auch bei einem Kumpel damals gespielt. Das war so nach der Mutter, hat überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Ja, man ist da rumgelaufen, hat gesehen, hat er irgendeine Stadt gegründet und war dann berauscht, eine Möglichkeit, diese Stadt aufzubauen. Und dann habe ich mich irgendwie damit beschäftigt und da irgendwie, keine Ahnung, einen Kornspeicher gebaut und solche Dinge. Und dann irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, dass man vielleicht ja mal so einen Erkunder losschicken konnte. Das habe ich dann auch gemacht. Das war so ein Ödland, das war so eine Art Asien. Da war nicht viel los. Wahrscheinlich auch ein lächerlich einfacher Schwierigkeitsgrad. Aber ich glaube, der Krieger oder der Kundschafter, den ich da hatte, traf dann leider auf einen feindlichen Ritter. Und ja, dann war das Spiel auch fast schon wieder vorbei, weil einfach die Gegner technologisch extrem fortgeschritten waren. Und das war dann auch die Lektion des Ganzen, merke, Forschung ist wichtig in dem Spiel. Und ja. Danach gab es auch kein Halten mehr, dann habe ich mir irgendwann den zweiten Teil besorgt, den hatte ich dann auch sogar im Original irgendwann, aber glaube ich auch erst später. Und seit da habe ich tatsächlich jeden Teil gespielt, ja. Und spiele es auch heute noch.
Ich habe tatsächlich aus der ganzen Ziff-Reihe kein einziges Spiel gespielt. Ich habe es mal irgendwie versucht, aber war nichts.
Ist nicht deins.
Ist nicht meins, keine Ahnung warum.
Ja, ist aber merkwürdig, ne? Ob so ein Spiel irgendwie Resonanz auslöst bei einem oder nicht.
Ja. Also ich habe, man darf ja auch nicht vergessen, ne, dass ich ja nicht so ein Spiele-PC auch hatte und auch also sehr spät auch wirklich mit dem Spiel angefangen habe. Ich hatte deswegen viele der wirklichen PC-Spiele einfach über dich gekannt. Also zum Beispiel die ganze Heroes of Might and Magic-Reihe kenne ich halt auch komplett nur von dir. Also bei mir zu Hause habe ich keine PC-Spiele gespielt und das merkt man dann halt auch, weil ich da einfach einen blinden Fleck habe. Ich habe da viel, habe ich selber gesehen, bei anderen Leuten auch, zum Beispiel Command & Conquer, also
da wollte ich auch noch drauf eingehen, ja. sehr, sehr wichtig.
Um so einen Begriff in den Raum zu werfen. Also was ich halt, ich glaube, ich habe es nie gespielt. Also ich weiß, was das ist, ich habe es schon mal gesehen und ich weiß, dass diese Zwischenvideosequenzen unfassbar schlecht synchronisiert waren, aber ich hatte es nicht, ich habe es nicht besessen.
Ich weiß ja, so besessen in dem Sinne, ich hatte irgendwelche Kopien davon, sagen wir es mal so. Oder ich weiß nicht, oder ausgeliehen, ich weiß es nicht mehr. Das auf jeden Fall. Genau, jetzt springen wir gerade schon wieder ziemlich durch die ganzen Spiele durch. Also Command & Conquer war ja auch sehr wichtig, weil es damals diesen Echtzeitstrategie-Boom ausgelöst hat, Mitte der 90er. Es gab ja Vorgänger, sowas wie Dune 2 und so, die ja auch im Prinzip dieselben Spielelemente enthielten. Aber Command & Conquer hat es erst zum kommerziellen Durchbruch richtig verholfen. Da gab es eben den ersten Teil, das war Command & Conquer, der Tiberium-Konflikt von 1995. Und der Tiberium-Konflikt deswegen, weil das Szenario war folgendermaßen, es tauchte irgendwie so ein seltsames Mineral auf, was dann Tiberium genannt wurde, was dann die Eigenschaft hatte, dass es aus den umstehenden Mineralien und Metallen und so Energie ziehen konnte, im Prinzip auch aus dem Boden und auch aus dem Lebewesen, weshalb man auch mit den Einheiten nachher sich nicht in die Nähe begeben sollte. Das war auch ein taktisches Element im Spiel. Und dadurch hat es eben stark an Energie gewonnen und wurde dann eine bedeutsame Ressource. Und da war es eben so, dass in diesem Szenario, was in einer effektiven Zukunft mehr oder weniger spielte, was überhaupt Zukunft in dem Fall war, man kann überlegen, da gab es dann zwei konkurrierende Parteien. Einmal die mehr oder weniger böse Bruderschaft von Nott, das war eine Sekte des glatzköpfigen, berühmten Anführers Kane, der dann auch legendär schlecht synchronisiert wurde in diesen Videos, wie du es erwähnt hast. Diese Sekte hat sich eben sehr viel von diesem Tiberium unter den Nagel gerissen und dann die Welt bedroht mit terroristischen Anschlägen. Und ihre Superwaffe im Spiel war dann zum Beispiel auch die Atombombe, ne? Klassischerweise. In gewisser Weise relativ aktuell vom Szenario her, wenn man jetzt guckt, wie es mit dem IS aussieht oder wenn man sich überlegt, dass in Pakistan vielleicht Al-Qaida eine Atombombe kommen könnte, war es so gesehen gar nicht so weit an den Haaren herbeigezogen. Ich sag mal, vom Grundszenario, wenn man jetzt mal diesen Tiberium-Schwachsinn weglässt und so weiter. Ne? Also war natürlich fiktiv. Und als Gegenmacht hat sich dann eben die sogenannte GDI, Global Defensive Initiative, meine ich, hieß es, gebildet. Das war eine Art UNO-gestützte Truppe des Westens, mehr oder weniger, oder der freien Welt, als die guten, in Anführungsstrichen, sich dem entgegengestellt haben. Ne? Und dann haben sie auch tatsächlich versucht, auf einer Weltkarte in den Kampagnen, in den verschiedenen Szenarien dann die Vorherrschaft zu kämpfen. Aber interessanterweise muss ich dazu sagen, dass diese Geschichte mich damals gar nicht so sehr interessiert hat. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Mir ging es eher um Spielmechanik. Deswegen habe ich das auch fast schon wieder vergessen, worum es da ging und dass da eigentlich Unterschiede da waren. Weil es gab ja 96 dann etwas, was erst als Add-on geplant war, aber nachher als eigenständiges Spiel veröffentlicht wurde. Es nannte sich Command & Conquer Alarmstufe Rot. Und das war wiederum in einem anderen Szenario, was eigentlich ähnlich absurd ist, weil nämlich darin per Zeitreise Hitler daran gehindert wurde, an die Macht zu kommen. Das heißt, es gab dann keinen Zweiten Weltkrieg in dem Sinne. Deutschland hat sich nicht so entwickelt, war dann auch nicht so, ich sag mal, böse. Und dadurch hat sich dann so ein Ungleichgewicht gebildet, dass trotzdem die Sowjetunion erstarkt war. Und dass es dann sozusagen zum alternativen Kalten Krieg erst kam und dann zum Heißen Krieg. Wo dann die Sowjetunion im Endeffekt gegen dann auch so eine Art NATO-Bündnis, wo dann Deutschland auch dazugehörte, gekämpft hat. Und da konnte ich mich vor allem noch daran erinnern, dass es eine seltsame Figur namens Tanya gab. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, vermutlich nicht.
Nee.
Also normalerweise gab es ja so viele Infanterieeinheiten und Panzer und so weiter in diesem Spiel, also gerade bei dem GDI, der war recht konventionell. Und die Infanterie, das war ja im Prinzip Fliegendreck, ja. Also, übrigens waren es im Deutschen auch Cyborgs, meine ich, und keine Soldaten, was sonst indiziert worden wäre. Und naja, das übliche Problem, also dementsprechend war die deutsche Version auch relativ beschnitten. Aber das war halt wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut und sie war eine Spezialagentin, die eben für die GDI gekämpft hat. Und sie war im Gegensatz zu den normalen Cyborgs ziemlich mächtig und hat dann in verschiedenen Szenarien sozusagen als Ein-Mann-Armee fungiert. Und hat ständig irgendwie Sprüche geklopft. Da fällt mir komischerweise kein Spruch ein, wo ich immer sagte, ich müsste eigentlich zu jedem Spiel einen Spruch haben. Ne? Aber das kann man vielleicht nachliefern. Also das war durchaus interessant. Also da fand ich es auch interessant in dem Fall, weil es natürlich durch diese Komponente dann die Spielmechanik geändert hat, dass man eben dann nicht wie sonst mit einer ziemlich ausgefeilten, nach dem Steinschere-Papier-Prinzip ausgefeilte Armee aufgebaut hat, um den Gegner dann zu bekämpfen, sondern da auch zum Teil mit dieser einen oder einen Frau-Armee dann gekämpft hat, manche verschiedene Szenarien. Hm. Das war dann nochmal eine Besonderheit. Und ja, natürlich gab es dann durch diesen Hype, um jetzt nochmal auf die generelle Stufe zurückzukommen, um Command & Conquer dann auch ziemlich viele Nachahmer. Und einer dieser Nachahmer, ich glaube, aus meiner Sicht der einzige, den ich wirklich kannte und auch wirklich gespielt habe, war KKND. Seltsamer Titel. Es war eine Kurzform für Crush, Kill and Destroy. Wobei Crush mit K auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Frag mich nicht, warum. Das war dann aber von 97, kam jetzt auch ein bisschen später und war im Prinzip ein Command & Conquer-Klon. War aber halt in einer anderen Welt angesiedelt. Ne? Da gab es wieder ein anderes Szenario. Da war es eher so wie bei Fallout, um das Spiel auch mal erwähnt zu haben. Also Fallout war so ein rundenbasiertes Strategiespiel oder Rollenspiel, wo man in einem postapokalyptischen Szenario gekämpft hat. Also im Prinzip aus dem Bunker raus musste und dann in die feindliche Welt und dann gegen Mutanten kämpfen und gegen seltsame Sekten, halt gegen die ganze feindliche Welt, die völlig unbekannt war in diesem Ödland. Und in diesem KKND gab es auch so eine Art Ödland und da war es so, dass die Bunkerbewohner, die sich trotzdem weiterentwickelt hatten und dann als Fraktionen, glaube ich, Symmetriker fungierten und die mussten dann eben auch in dieser jetzt feindlichen Welt gegen Mutanten bestehen. Ja, also diese Mutanten hatten dann sich eher weiterentwickelt auf biologische Art und Weise, halt in dem Szenario durch die Strahlung auch bedingt, sodass man dann zum Beispiel gegen Riesenskorpione kämpfen musste. Aber, und ich glaube, dass als Ressource gab es da nicht sowas wie Tiberium, sondern Erdöl, also relativ konventionell. Aber wie gesagt, das war dann auch im Prinzip eine Abwandlung, war es im Prinzip ähnlich von der Machart her. Also eigentlich ist es, die Fans werden wahrscheinlich dann aufschreien, aber aus meiner Sicht relativ austauschbar bei diesen Spielen. Hm. Und dann später, was ja auch noch eine gewisse Langzeitbedeutung hatte, war StarCraft. Sagt ja vermutlich auch was, oder?
Ja, klar.
Das kam 98 raus, was dann eben einen wirklichen Science-Fiction-Szenario spielt, wo man dann Terraner hat und Aliens, wie hießen dann entweder Protoss und Zerg. Und da war es auch interessant, weil in diesem Spiel waren diese drei Fraktionen, es waren einmal drei Fraktionen, die da waren, nicht nur zwei, und die waren allesamt grundverschieden und so gut ausbalanciert, dass StarCraft selbst dann auch zu einem wichtigen E-Sports-Titel wurde im Folgenden.
Hm.
Bis heute zum Teil noch gespielt wird.
Genau, wollte gerade sagen, das wird ja heute noch gespielt.
Ja, es gibt ja inzwischen auch einen Nachfolger, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt gewesen. Also, ja. Aber für mich persönlich, um da das wieder noch mit einzustreuen, sozusagen die persönliche Basis, also mit StarCraft wurde es bei mir persönlich fast schon wieder zu viel mit diesem ganzen Echtzeitstrategie-Kram. Wie gesagt, also es war eigentlich vielleicht wieder interessant, würde man sagen. Und wenn es zwei Jahre früher rausgekommen wäre, wäre es vermutlich für mich hochinteressant gewesen, gerade mit diesen drei verschiedenen Fraktionen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon irgendwie übersättigt und ich habe es nur so am Rande verfolgt. Ich habe es selbst auch nicht besessen, habe es auch bei verschiedenen Kumpeln dann auch gespielt und noch zugeguckt, aber es hat mich nicht mehr so berührt und habe es dann schnell beiseite gelegt. Und danach habe ich eigentlich kaum was von diesen Echtzeitstrategiespielen, die dann eben so futuristischen oder heutigen Szenario spielen, noch mehr was angerührt. Ne?
Hm.
Also bis auf Age of Empires, was dann halt natürlich in diesem mittelalterlichen Szenario dann noch eine ganz andere Zielrichtung hatte mit dem Basisbau und den Mauern und so weiter. Das hat sich dann noch länger gehalten für mich persönlich.
Ja. Ja, also ich kann ja leider in dem Genre gar nicht groß was beitragen. Deswegen würde ich einfach mal kurz einschieben, warum ich denn dazu nichts beitragen kann, also und nochmal kurz auf meine leidvollen Erfahrungen mit dem PC hinweisen, weil das ja vielleicht auch der ein oder andere noch so mit den 90ern verbindet, weil da ja war ja schon einiges anders als heute. Also erstmal, wo kam ich quasi technologisch her? Also bei der Konsole ist das so, du steckst dein Cartridge in die Konsole rein und es läuft. Also du machst es an, es läuft sofort. Beim C64 war das schon ein bisschen schwieriger. Du musstest halt erst das Spiel laden, aber auch dann lief es eigentlich. Also die C64-Setups, sage ich mal, also die Leute hatten alle diesen Brotkasten und hatten alle diesen dieses Floppy-Laufwerk und vielleicht noch eine Datasette. Und dann gab es noch Feinheiten mit irgendwelchen Schnelllademodulen oder was auch immer, aber die anderen Grundsachen, die waren eigentlich immer gegeben. Und Fluch und Segen des PC war halt einfach diese Erweiterbarkeit, diese Aufrüstbarkeit und diese Unterschiede in diesen Systemen. Und als ich quasi den Wechsel von Konsole auf PC vollzogen habe, kam ich aus einer Welt, in der immer alles ging, in eine Welt, in der man immer alles sich erfrickeln musste. Und das war ein ganz, ganz schön starker Unterschied, weil ich erinnere mich noch, dass zum Beispiel unter den damals gängigen Betriebssystemen, also DOS habe ich ja schon erwähnt, da hat man noch mit Norton Commander dann seine Spiele gestartet oder halt direkt aus der Kommandozeile. Dann gab es halt Windows 95, dann gab es Windows 98 und es gab Windows 98 SE. Das war schon sehr schwierig, die Spiele da richtig vernünftig zum Laufen zu bringen. Das war halt nicht irgendwie Spiel reinstecken und es lief, sondern es war Spiel reinstecken, installieren. Dann hat vielleicht die Installation nicht geklappt, da musste man noch irgendwas ändern, dann hat vielleicht die Hardware nicht ausgereicht. Und am schlimmsten fand ich einfach, weil ich auch keinen so wahnsinnig guten PC dann hatte, dann hattest du es irgendwann geschafft, das Spiel zu installieren und zu starten und dann hast du ein perfektes, super tolles Video gesehen, wo du die einfach, also so ein Startvideo war damals noch relativ üblich, Spiele mit einem Video starten zu lassen, wo du dir gedacht hast, boah, wird das ein tolles Spiel sein? Ja, und dann wurdest du abgesetzt in einer Spielwelt, die mit der Grafik aus dem Video überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Und dann musstest du auch noch die Grafikeinstellungen extrem runterschrauben, damit das dein PC überhaupt mitgemacht hat.
Ja.
Also das war einfach, für mich war das alles eine sehr leidvolle Erfahrung, sage ich mal. Und da bin ich froh, dass jetzt mit den, also auch heute bin ich überzeugter Konsolenspieler und ich bin froh, dass das mit den Konsolen immer noch so ist, dass du das Spiel einlegst und dann läuft es und du musst nicht erst irgendwelche Registry-Einträge verändern oder weiß der Teufel was.
Ja, inzwischen weiß ich das auch zu schätzen, wenn es wirklich einfacher funktioniert. Aber leider ist es bei Konsolen inzwischen auch nicht mehr so einfach. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das stimmt.
Ja. Noch vielleicht bevor wir diesen Großraum-Strategiespiele verlassen. Beim Aufbaustrategie-Teil hatte ich noch vergessen, natürlich Anno 1602. Normalerweise ist es vielleicht nicht unbedingt jetzt erwähnt, es war zwar natürlich sehr, sehr wichtig, aber für mich persönlich war es eben in dem Fall wichtig, weil ich glaube, das war das erste richtige Vollpreisspiel, was ich mir gekauft habe.
Ich weiß auch noch, dass du da sehr stolz drauf warst, dieses Spiel gekauft
war
zu
auch
haben.
In so einer kleinen Klitsche irgendwo, wo es völlig überteuert angeboten wurde und das sauer verdiente Taschengeld draufging. Aber es war dann meins mit der ganzen schönen großen Schachtel und allem drum und dran, ja.
Ja.
So gesehen ein Meilenstein.
Ja, also ich hatte mir, glaube ich, in einer ähnlich kleinen Klitsche dann irgendwann mal Age of Empires 2 gekauft. Es war schon ein erhebendes Gefühl, aber also ansonsten waren Spiele damals ja auch, oder jedenfalls gemessen an dem Taschengeld, was wir zur Verfügung hatten, waren Spiele auch einfach sehr, sehr, sehr teuer. Deswegen diese Software-Pyramiden-Spiele zu spielen oder sich Spiele zu leihen von anderen Leuten, war da halt einfach die vernünftige Alternative, sage ich mal.
Genau. Das hatten wir ja schon anklingen lassen, zum Beispiel beim Thema Musik, dass die CDs ja auch schon so schweineteuer waren und bei den Spielen war das natürlich dann ähnlich.
Ja, die Spiele waren einfach auch noch eine Größenordnung teurer als so eine Maxi-CD, sage ich mal. Ne? Also
ja, wobei man umgekehrt natürlich dann auch im Zweifelsfall mehr was davon hatte meistens. Also länger, weil man wirklich diese Spiele damals bis zum geht nicht mehr durchgenudelt hatte.
Das stimmt, aber so weit muss man halt auch erstmal kommen, auch so, ich sag mal, von der persönlichen Reife her zu sagen, okay, ich spare jetzt wirklich lange, monatelang hintereinander mein Taschengeld, um mir dieses Spiel zu kaufen. Bei Musik kann man das noch, also ich sag mal, eine Musik-CD, das wäre mit einmal Taschengeld, wäre das noch drin gewesen. Dann wäre vielleicht das halbe Taschengeld weg gewesen, aber da hätte ich vom Taschengeld hätte man dann die CD gehabt, aber ein Spiel dafür hätte man über längere Zeit hinweg aufs Taschengeld verzichten müssen, um sich dieses Spiel halt wirklich leisten zu können. Und das war etwas, was ich in der Regel nicht gemacht habe.
Aber gut, aber trotzdem interessant zu sehen, dass, um jetzt nochmal dieses eine Kapitel jetzt hier Revue passieren zu lassen, dass du an der guten deutschen Aufbaustrategie Sozialisation anscheinend vorbeigekommen bist, zum Großteil.
Ja, ich bin wirklich an vielen Sachen vorbeigekommen. Also das ist nur eines von den vielen Dingen, die ich halt, die ich einfach links liegen gelassen habe.
Aber ich kann dir auch erzählen oder gestehen, woran ich auch vorbeigekommen bin. Auch so ein Blockbuster der 90er. Nämlich Tomb Raider.
Aber bei wem habe ich das denn dann gespielt? Dann habe ich das bei einem anderen Klassenkameraden gespielt. Ich hätte schwören können, dass ich das von dir kenne. Aber das liegt daran, dass ich der Meinung bin, dass ich all meine Computerspiele von dir kenne. Das wird aber jemand anderen gewesen sein. Also Tomb Raider habe ich selber auch nie gehabt. Ich habe das nur bei irgendjemandem gespielt. Und auch da, muss ich vielleicht drei Worte mehr zu sagen. Also mit Tomb Raider verlassen wir ja nun endgültig alles, was man auch noch ohne Ahnung als zweidimensional bezeichnen kann und befinden uns in einer dreidimensionalen Welt. Wir haben bei Tomb Raider drei Dimensionen. Und in denen man sich halt auch bewegen kann, in denen halt vor allen Dingen sich auch die eigene Präsenz, also die Kamera quasi bewegt. Und das war etwas, was als Konsolenspieler mir nicht bekannt war und womit ich große, große Schwierigkeiten hatte, mich zurechtzufinden. Also das wirkt sich auch auf die Ego-Shooter, auf die wir ja noch in etwas detaillierter kommen werden, aus. Mhm. Aber die dritte Dimension war für mich sehr, sehr, sehr schwer. Weil, meine Konsolen, ich habe vorhin ja ein paar aufgezählt, die haben den Nintendo 64 nicht mehr mit eingeschlossen, den hatte ich nicht mehr. Also als die Konsolen auf die dritte Dimension gesprungen sind, habe ich schon nicht mehr Konsolen gespielt, sondern, weiß ich nicht, gar nicht mehr gespielt, zeitweise. Und sich in einer dreidimensionalen Welt zurechtzufinden, mit einem PC, habe ich als extrem schwer empfunden, weil du hattest als Konsolenspieler hattest du dein Gamepad, das hatte auf der linken Seite ein Plus und auf der rechten Seite hat es zwei Knöpfe, meinetwegen noch vier Knöpfe später auch bei der PlayStation, viel mehr war da halt erstmal nicht. Und so ein Super Mario auf dem Nintendo, das war ein zweidimensionaler Plattformer, da gab es kein Hinten und kein Vorne. Und du konntest ohne jegliche Anleitung, ohne jegliches Tutorial, konntest du dich da halt zurechtfinden. Und Tomb Raider war da einfach für mich erstmal nicht spielbar, weil man halt sich einfach anders bewegen musste in dieser Welt.
Interessant, dass du das so sagst, weil eigentlich war es bei mir, glaube ich, fast derselbe Grund, nur eben aus einem anderen Blickwinkel. Ich hatte jetzt nun, wie wir es gerade dargelegt hatten, einen ziemlichen Hintergrund in Strategiespielen. Und da war es oftmals ja so, dass man eben diese isometrische, übersichtliche Perspektive hatte. Mhm. Und das war auch das, was für mich so der Standard war, was so ein Spiel mehr oder weniger ausgemacht hat, in den meisten Fällen. Und ja, Tomb Raider war dann plötzlich, wie du sagst, eine ganz, ganz andere Herausforderung, eine ganz andere Herangehensweise. Deswegen war ich dann auch den Ego-Shootern anfangs auch nicht so zugeneigt. Wie gesagt, da werden wir auch noch drauf kommen. Das kam dann erst später bei mir persönlich. Obwohl natürlich damals die Spiele natürlich eingeschlagen sind wie eine Bombe und dann durchaus PC-Spiele revolutioniert haben. Ja. Aber was mir jetzt noch einfällt dazu ist, wer zur Hölle ist Tom Prider? Das war nämlich so, was ich mich am Anfang gefragt hatte, als ich das zum ersten Mal von dem Spiel gehört hatte. Glaube ich irgendwo auf dem Bus. Hast du auch Tom Prider gespielt?
Ich so, hä, was? Nein, ich habe nur Pipeline gespielt.
Ja, genau. Ich kenne keinen Tom Prider.
Ja. Tomb Raider hatte ja einen sehr starken Einfluss, weil das ja auch, ich will jetzt nicht vollumfänglich aus der zugehörigen Episode von Save Forever zitieren, Tomb Raider hatte einen riesigen Einfluss auch über die Spiele hinaus, zum Beispiel, wenn man einfach an die Ärzte denkt, das hatten wir ja auch im Musikpodcast erwähnt, da kommt ja auch Lara Croft, die Hauptfigur aus Tomb Raider, kommt ja in dem Musikvideo zu Männer sind Schweine vor. Das hatte einen enormen Einfluss und natürlich haben auch alle Jungs in unserer Altersklasse sich natürlich auch über die Oberweite von Lara Croft unterhalten, kommt man nicht drum rum. Ich habe es halt aus den eben genannten Gründen nicht gespielt. Also ich habe das die Neuauflage Tomb Raider, die jetzt vor kurzem rauskam, die habe ich sehr gerne gespielt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber die alten Teile, die habe ich nie gespielt und auch nie spielen wollen. Also als ich später mal versucht habe, die zu spielen, weiß ich nicht. Die sind für meine Augen ist das zu ungünstig gealtert. Also
ja, das
macht
stimmt.
Keinen Spaß, das jetzt heutzutage zu spielen.
Ich hatte jetzt auch nie den Drang. Also ich glaube, ohne die Nostalgiebrille in dem Fall ist es dann was anderes. Ja. Und jetzt dem besagten, was der neueste, oder gibt es inzwischen einen weiteren Tomb Raider-Teil, hatte ich mir irgendwann dann auf Steam auch in einer günstigen Aktion geholt und dann mal angespielt. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Tomb Raider-Spiel selbst gespielt habe. Ja, ich fand es gut gemacht, aber komischerweise, trotz dieses ganzen Popanz und AAA-Status, hast du mich irgendwie relativ kalt gelassen. Erstmal, dass ich es dann nach relativ kurzer Zeit wieder beiseite gelegt habe.
Ja.
Keine Ahnung. Also irgendwie, weiß ich nicht, was nicht mehr meins. Aber das ist wahrscheinlich wieder eine sehr persönliche Angelegenheit. Das Spiel, glaube ich, sonst objektiv gesehen wirklich gut war. Ja.
Ja. Also ich fand die Neuauflage fand ich super. Und das Spiel damals, das ist halt, ich will es jetzt nicht zu Unrecht verdammen, weil ich habe ja keine valide Meinung, weil ich es ja einfach nie gespielt habe. So, also ich kann das Spiel einfach nicht vernünftig beurteilen. Aber auf jeden Fall, wo wir jetzt ja eben auch schon bei der dritten Dimension waren, kann ich da auch nochmal das letzte bisschen loswerden, was ich dazu noch im Petto habe. Nämlich, dass auch bei Tomb Raider, wie auch bei den Ego-Shootern auf einmal die Präzision der Eingabegeräte eine Rolle gespielt hat. Also,
da kenne ich auch noch so ein gewisses Zitat.
Genau,
von
also
dir in dem Fall.
Ja, worauf du hinaus möchtest, ist, dass ich ja öfters mal Probleme damit hätte, dass meine Maus hing.
ja, genau.
Das war bei LAN-Partys ja immer meine beliebte Ausrede. Die Wahrheit liegt vielleicht eher darin, dass ich einfach die Maus nicht richtig bedienen konnte und dass ich einfach überfordert war mit der Präzision, die man an den Tag legen musste für Ego-Shooter. Vielleicht auch, weil ich es nie geübt habe, weil ich ja eher so der Konsolenspieler war. Auf jeden Fall, während man halt vorher in den Point-and-Click-Adventures nur grob in die richtige Richtung zielen musste, sage ich mal, und dann hat man quasi schon den Hotspot gefunden, mit dem man interagieren kann, war es bei diesen actionlastigen Spielen dann von erheblicher Bedeutung natürlich an die richtige Stelle zu klicken und somit in die richtige Richtung zu schießen oder zu schlagen. Und ja. Während viele Gamer ja heutzutage diese Tastenkombination WASD zur Steuerung verwenden, habe ich damals natürlich nur die Pfeiltasten benutzt, weil die Pfeiltasten, dafür sind sie ja da. Ich hatte sogar auf unserer Tastatur über diese Pfeiltasten mit Magneten so einen kleinen Joystick befestigt. kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr, so ein kleiner Plastik-Joystick, der dann diese Pfeiltasten drückt.
Und damit hast du Ego-Shooter gespielt?
Damit habe ich am Anfang Ego-Shooter gespielt, weil ich das...
Ich entschuldige, aber das ist großartig.
Ich kannte vom C64 her halt Joysticks und von der Konsole her kannte ich Gamepads und eine Tastatur, die war halt zum Tippen für Dokumentenverarbeitung ausgelegt. Die war nicht so ergonomisch. Und natürlich habe ich mir dann da einen Joystick draufgeklemmt. Und man muss halt auch, was man auch noch dazu sagen muss, die Tastaturen damals in den 90ern waren ein bisschen anders als die heute. Heute sind die alle schön flach und gut zu bedienen. Damals waren das halt noch große, hohe und schwere Tasten. Und wenn du da halt die normale Tastatur, also so eine Standard-Billig-Tastatur hattest, das war einfach ein anderes Gefühl, damit umzugehen als heute. Und natürlich habe ich mir dann damals diesen kleinen Plastik-Joystick da drauf geklemmt. Das würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Und ich bin auch...
aber damals vermutlich folgerichtig, ja, mit deinem Informationsstand.
Genau. Aber damit es hier keine Gerüchte aufkommen, ich bin durchaus in der Lage, einen Shooter zu bedienen. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen,
ich bin in der Lage... Ich glaube, da steht aber Weiß noch aus.
Ich würde jetzt nicht mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich sie auch wirklich spielen kann, die Shooter, aber ich kann sie zumindest bedienen auf der Tastatur, auch wenn ich sehr ungern tue.
Gut, aber ja, interessant. Aber da sind wir ja schon beim Thema Ego-Shooter drin.
Genau.
Da würde ich mal kurz sagen, kurz historisch, ich meine, hat das ja der 3D-Grafik zum Durchbruch verholfen mit. Damals auch Doom, kam mit 93 raus. Wolfenstein 3D und solche Sachen. Der Wolfenstein 3D oder ist es Return to Castle Wolfenstein? Welches war es dann?
Wolfenstein 3D, 92.
Ich habe beide jedenfalls nicht gespielt damals. war auch, glaube ich, relativ schwer dran zu kommen, so, weil man nicht gerade so Erwachsene in der Nähe hatte, die das selbst gespielt hatten, weil es war ja so indiziert und naja, weiß gar nicht, ob es überhaupt damals auch erst auf dem Rechner gelaufen wäre, weil damals hatte ich, wie gesagt, nur eine 2D-Grafikkarte, hatte ich ja schon gesagt. PC, so gut er sonst multimedial ausgestattet war. Und dann wurde sie irgendwann erst groß aufgerüstet, als dann eine 3DFX Voodoo Banshee eingebaut wurde. Ja.
Dann stand die 3D- das waren ja echt super Namen.
Ja, ich glaube, die Grafikkarten heißen heute immer noch so bescheuert. Aber 3DFX gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Das sind ja heute nur noch Nvidia und AMD zum Großteil. Ne? Gut, ja, ja, inzwischen kann Intel sogar mit Onboard-Grafikkarten einigermaßen mitmischen für Standardanwendungen. Aber damals musste ich ja irgendwelche neuen, fiesen Grafikkarten kaufen, damit man überhaupt noch mithalten konnte, wenn genau irgendwas Neues kam. Aber
also
gut.
Wolfenstein 3D hatten wir tatsächlich.
Echt?
Also, ja, das ist nämlich, da habe ich nämlich sogar eine kleine Anekdote, weil mein Vater und mein Bruder haben das gespielt und ich durfte das nicht sehen, weil es war ja indiziert. Und irgendwann hat dann mein Bruder in seiner grenzenlosen Generosität hatte mich dann mal an diesem Spiel teilhaben lassen. Und also erstens, man hat nichts erkannt, weil das war einfach total verpixelt. Also auch für damalige Verhältnisse. Und zweitens habe ich überhaupt nicht verstanden, wenn die Nazis die Bösen sind und man in diesem Spiel Nazis tötet, warum ist das Spiel dann indiziert, weil man da Nazis sieht? Weil eigentlich ist das doch was Gutes, das zu zeigen.
Der Punkt, ja.
Also das habe ich nicht verstanden. Aber also ansonsten hat es mich relativ kalt gelassen, außer natürlich, dass es so ein bisschen dieses verrucht Verbotene so an sich haften hatte.
Ja. Was ich dann tatsächlich zum ersten Mal gespielt hatte als Ego-Shooter war Quake. Oder wie man es damals eben ausgesprochen hat, Quake. Wer ist so blöd, ein Spiel Quake zu nennen? Ja, nächster Job.
Aber Quake ist ja auch von 96.
Genau.
Da waren unsere Englischkenntnisse halt noch nicht so gut, ne? 96 war ich 11.
Genau, dann hat man gerade angefangen, richtig irgendwie, also überhaupt Englisch zu lernen und war es gerade im Übergang irgendwie. Da wusste man auch nicht, was es übersetzt bedeutet und solche Dinge. Da hat es irgendeinen Namen gehabt und das war dann, eigentlich war es auch egal, weil ich meine, Handlung war auch egal. Es war interessant, man hatte plötzlich eine 3D-Welt und da erwachte so langsam bei mir das Interesse, trotz allem da mal ein bisschen zu gucken. Aber das war es im Endeffekt auch. Ein Freund von mir damals hatte das eben gehabt und hat man ein bisschen sich da bewegt. Aber es war trotzdem für mich völlig ungewohnt und ich war auch erst anfangs völlig grottig da drin. Habe mich auch relativ unwohl gefühlt, glaube ich, insgesamt. Und das hat ja dann auch Richtung Tomb Raider dann sich ausgewirkt.
Ja.
Hast du Quake gespielt?
Ich habe Quake, ja, ich habe das irgendwann mal so kurz gespielt, aber jetzt nie so richtig intensiv. Aber Quake hat zumindest indirekt mit mir zu tun gehabt, weil ich später in meiner Internetzeit dann auf dem Quake-Netz, also ein IRC, also ein Chat-Netzwerk unterwegs war, was ursprünglich für Quaker, also Quake-Spieler war. Somit hat es mich quasi indirekt berührt. Aber in der Zeit, in der ich da war, war das halt ein Netzwerk für alle möglichen Leute und nicht mehr überwiegend für Quake-Spieler.
Ja. Also mein persönlicher Ego-Shooter-Durchbruch war dann Half-Life.
Meiner auch.
Es kam ja 98 raus und hat auch irgendwie so den Weg gefunden, sage ich mal, rundherum. Und es war auch so, dass dann, glaube ich, eigentlich sehr viele Leute es eben gut fanden und man auch in der Klasse wiederum sich austauschen konnte. Und das fing dann auch oder fiel zusammen dann mit der ersten Zeit der LAN-Partys bei uns.
Genau. Also wir tun, glaube ich, dem ganzen Genre der Shooter ein bisschen Unrecht, wenn wir über Quake und Doom hinweggehen. Was wir aber notgedrungen müssen, weil wir einfach zu jung waren, um selber aktiv gespielt zu haben. Also versuchen wir uns mal zu rehabilitieren, indem wir ein bisschen mehr über Half-Life reden. Denn Half-Life haben wir ja auf jeden Fall gespielt. Und in Half-Life spielt man oder verkörpert man den Physiker Gordon Freeman, der in einer Forschungsanstalt namens Black Mesa arbeitet. Und eines Tages, ist eigentlich ein Tag wie jeder andere, schiebt er eine Probe in einen Strahl, um halt diese Probe analysieren zu lassen. Und dann geschieht eine unvorhersehbare Konsequenz, nämlich ein Portalsturm bricht los. Also man weiß nicht so richtig, was das ist. Es gibt auf jeden Fall riesige Explosionen und plötzlich ist diese gesamte Forschungsanstalt voller Aliens. Und man muss sich halt von innen nach außen durchkämpfen und dann, ja, zwischendrin kommen dann auf einmal auch Marines, die eigentlich dazu da sein sollten, einen zu befreien. Aber die befreien einen nicht, sondern erschießen quasi die Kollegen. Da muss man noch gegen die Marines auch noch kämpfen. Und ja, das ist quasi zusammen, kurz zusammengefasst das Spielprinzip.
Genau, da dachte ich mir, ich muss Physiker werden.
Genau.
Wenn das so der typische Arbeitsablauf ist.
Aber auf jeden Fall hat Half-Life ein paar Sachen anders gemacht wie andere Shooter, die man damals in der Zeit kannte. Das erste ist, dass die Story stark im Mittelpunkt steht. Das erkennt man schon allein daran, dass dieses Intro, also bevor quasi der erste Schuss abgegeben wird oder der erste Gegner umgebracht wird, das dauert Ewigkeiten. Also man fährt über so eine Sicherheitsbahn in diesen riesigen Komplex rein und das dauert ewig. Und währenddessen kommen auch die Credits quasi von den Entwicklern, vom Entwicklerstudio werden angezeigt und man erfährt quasi oder man bekommt so ein gewisses Gefühl dafür, wie riesig diese Forschungsstation ist, aus der man sich hinterher wieder rauskämpfen muss. Das zweite ist, dass man keinen adrenalinvollgepumpten Typen spielt, wie in Duke Nukem oder so, sondern man spielt eigentlich einen Allerweltstypen, der zufällig, oder was heißt zufällig, für das Experiment seinen Sicherheitsanzug anhat, aber ansonsten relativ normal ist. Und ja, er muss halt auch haushalten mit seinen Waffen oder mit seinen Gegenständen, weil ganz am Anfang hat er nichts, dann findet er ein Brecheisen, das er aufnehmen kann.
Was und auch sehr berühmt erst, ist immer noch.
Genau, das berühmte Brecheisen. Und später hat man dann fängt es mit einer kleinen Pistole an und wird dann halt im Spielverlauf immer größer. Das ist quasi halt auch noch so eine Besonderheit. Und ich persönlich denke über Half-Life weniger nach, wie ich über einen Ego-Shooter nachdenke, sondern wie über, ja, schon fast wie Adventures, die halt ja eine hohe atmosphärische Storydichte haben.
Also für mich persönlich ist es eigentlich fast schon wie ein Film, kann man sagen. Und entsprechend intensiv habe ich es auch empfunden. Eigentlich fast so wie eine Art Horrorfilm, kann man fast schon sagen. Ja, mit dem, was man so entdeckt, auch die, wie es filmisch umgesetzt ist, welche Skriptsequenzen es dort gibt, sind da recht ähnlich eigentlich.
Ja.
Und entsprechend war es mir zum Teil auch fast schon zu intensiv. Weil ich kannte das damals in der Form noch nicht. Und also muss ich durchaus zwischendurch auch mal das Spiel, sag ich mal, wieder ausmachen, weil es mir fast zu heftig war. Ja, wenn da wieder so eine Aktion kam und plötzlich kam ein Facehugger von oben runter, direkt ins Gesicht gesprungen, da bin ich in die Decke gegangen. Also genau, das war damals sehr, sehr prägsam.
Da gibt es auch zwei Sachen, die diese Immersion noch gefördert haben, die noch recht neu waren. Das eine war, dass der Gordon Freeman kein Wort gesprochen hat. Und man hat den auch nie von außen gesehen, sondern man hat die ganze Welt nur aus den Augen von Gordon Freeman wahrgenommen. Also es war hat einen sehr leicht, oder das hat es einem sehr leicht gemacht, sich in diese Rolle reinzuversetzen, dass man wirklich selber dieser Gordon Freeman ist. Man hat nicht, man wusste nur aus Sachen, die man im Spiel selber sieht und hört, was gerade in anderen Bereichen dieser Forschungsstation abläuft. Man hat es nicht durch Zwischensequenzen gesehen. Das war das eine. Und das zweite war, was du eben schon gesagt hast, diese geskripteten Sachen. Also, dass bestimmte Elemente dann auf einmal passieren, während man selber auch noch die Spielfigur ist. Also, während man sich selber noch bewegen kann. Das war auch eine Neuerung. Also, das klingt vielleicht kurz ein bisschen abstrakt, deswegen ein bisschen konkreter. In anderen Spielen kam es zu einer Unterbrechung, also einer Cut-Sequenz. Wie in einem Film wurde dann halt weggeschnitten und du hast dann eine Videosequenz gesehen und dann wurde wieder hingeschnitten zu deiner Spielhandlung. Bei Half-Life war das eher so, wenn du bestimmte Sachen aktiviert hast oder einen bestimmten Punkt überlaufen hast, dann wurde eine geskriptete Sequenz gestartet, die dann auf einmal dafür sorgte, dass dann vor die Wissenschaftler weggerannt sind, weil sie irgendwie Angst hatten oder eine sehr berührend ist zu kitschig, was sagt man, eine sehr einprägsame Szene, sage ich mal,
okay,
ist die, wo du Wissenschaftler siehst, die auf die Marines zulaufen, weil sie glauben, dass sie gerettet sind. So, endlich kommen die Marines und bringen uns hier raus und du siehst sie quasi wegrennen, hinter einer Ecke verschwinden und plötzlich werden die aber alle erschossen, weil die Marines einfach den Auftrag haben, jeden Überlebenden da drin umzubringen. Das ist sehr, sehr, sehr ja, eindrücklich, diese Szene, weil man selber ja auch raus möchte und eigentlich hofft man auf Verstärkung oder auf Unterstützung, aber man hat einfach nur noch mehr Feinde auf einmal.
Das war schon eine sehr, sehr starke Filmsprache, kann man sagen.
Genau, ja. War auf jeden Fall sehr toll. Und dann gab es ja auch noch diesen mysteriösen G-Man, also den halt hinterher immer alle G-Man genannt haben, ein adrett gekleideter Typ mit Anzug und mit Aktentasche, der das Geschehen immer irgendwie sich angeguckt hat. Den hat man dann halt zufällig mal irgendwie durch die Tür gesehen, wie er einen da angeguckt hat. Und wenn man selber hinterher um die Ecke gegangen ist, dann war er auf einmal verschwunden.
Genau, da hat er ein bisschen was offenbart. So nach dem Motto, da weiß doch jemand mehr von der ganzen Situation als man selber.
Genau.
Das war die Wirkung davon.
Also Half-Life war ein ganz tolles Spiel.
Ja, und vor allem, das war jetzt gerade der Singleplayer-Modus, kann man sagen, der Story-Modus. Ja. Der wäre sicher schon klasse. Aber dazu kam ja noch ein Multiplayer-Modus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es den erst an sich schon gleich original dabei gab, weil Counter-Strike kam ja zum Beispiel etwas später als Mod. Ne?
Ja.
Und wir haben ja nicht nur Counter-Strike gespielt, das kam später auch noch, das war 99-2000 rum, sondern wir haben auch Half-Life-Multiplayer gespielt. Und zwar Deathmatch-Karten. Falls du dich noch erinnerst, also die prägnanteste Karte, die ich auch heute noch sozusagen vor meinen Augen sehe, ist Crossfire.
Ja, an die muss ich auch denken.
Ich glaube, die haben wir ein bisschen abwinken gespielt. Die sind einfach genial. Es war dann eine Multiplayer-Arena, wo es auf der einen Seite im Prinzip eine Vielzahl verschachtelter, gedrungener Gebäude gab, wo man sich verstecken konnte, wo Waffen versteckt waren. Wo man dann entsprechend was einsammeln und sich ausrüsten musste. Und da gab es auf der anderen Seite noch so eine Art Atomschutzbunker. Und dazwischen war ein freies Feld. Und da muss man irgendwie hingelangen. Weil wenn man es geschafft hat, in diesen Atomschutzbunker zu kommen, dann gab es dort einen Punkt, wo ein Knopf war. Und damit hat man tatsächlich eine Atombombe aktiviert. Das ist sogar ein Atomschlag. Und wenn man im Bunker selbst drin war, gingen auch die ganzen Schotten, wurden dann dicht gemacht. Man war sicher. Wenn man es aber nicht geschafft hat, rechtzeitig dort reinzukommen, ist man eben gestorben und es hat genauso gezählt, dass man einfach einen Frag dort abgezogen bekommen hat, meine ich. Genau. Also gab es jedes Mal dieses Wettrennen darum, dass irgendjemand dort reinkam und dann diesen Knopf gedrückt hat und dann plötzlich die Panik, die ausbrach bei allen anderen, die versucht haben, die Ratten das sinkende Schiff zu verlassen, in dem Fall in diesen Bunker reinzukommen. Und das hat wirklich für sehr, sehr viel Spaß und Situationskomik gesorgt. Also wirklich eine brillant gemachte Karte.
Die Karte hat auch noch ein paar taktische Finessen, weil du nämlich von den Türmen dieses Bunkers aus mit besonders schwerem Geschütz alles abschießen konntest, was sich bewegt hat. Das heißt, idealerweise bist du in den Bunker gegangen, hast diesen Knopf gedrückt und bist dann hochgegangen und hast alle abgeschossen, die versucht haben, sich diesem Bunker zu nähern. Ja. Mit einer entscheidenden Eigenheit, nämlich wenn du hinter diesem Geschütz warst, dann warst du auch betroffen vom Atomschlag. Du musstest also rechtzeitig rein, ehe auch oben die Ausgänge zugemacht wurden. Also es ist dann schon manches Mal passiert, dass dann jemand, der eigentlich sozusagen sich als Gewinner gewähnt hat, selber gar nicht in den Bunker reingekommen ist, weil er zu lange gezögert hat und dann nicht mehr durch die Luke gekommen ist.
Genau, da hat man sich so gegenseitig dann geschmäht, verbal dann, weil man in der LAN dann da saß zusammen und dann dachte, jetzt habe ich euch alle. Und dann plötzlich hat man nur noch den Aufschrei gehört, verzweifelt, dass man plötzlich die Luke sich schloss, bevor man reinkam und ja.
Genau, ganz großartiges Spiel. Also auch im Multiplayer war das auch ganz großartig. Counter-Strike hatten wir dann auch gespielt. Das war ein Mod, also eine Modifikation vom Half-Life-Spiel. Wo man im Prinzip in zwei Teams gegeneinander gespielt hat. Also die einen waren die Terroristen, die dann halt entweder die hatten, glaube ich, Geiseln genommen oder die hatten eine Bombe schon gelegt. So, und die mussten das quasi verteidigen. Und dann gab es die Counter-Terrorists, die dann halt entweder die Geiseln befreien mussten oder diese Bombe entschärfen mussten.
Oh.
Und das auch auf verschiedenen Karten. Da gab es halt auch an die Realität angelehnte Karten oder halt auch so ein bisschen abgedrehte Karten, die dann zum Beispiel in so einer sehr stark vergrößerten Welt gespielt haben, dass man so in der Küche zum Beispiel rumgelaufen ist über Herdplatten, die dann heiß wurden oder eine Spüle durchschwimmen konnte oder sowas. Da gab es schon sehr kreative Karten.
Oder? Bitte? Also wie Ratte, dass man sozusagen aus der Naga-Perspektive in die Welt gesehen hatte.
Stimmt, ja.
Mhm.
Also da muss ich sagen, ich hatte, etwas, was wir ja vorhin schon kurz angedeutet haben. Ich hatte viel Spaß, aber ich konnte es nicht gut. Also ich kann auch heute bin ich, auch bei allen Spielen bin ich relativ schlecht. Also mir machen Spiele Spaß, aber ja, man sollte mich nicht im Team haben, glaube ich.
Apropos Team. Du weißt doch, dass wir damit versucht hatten, so eine Art Clan, einen Counter-Strike-Clan war es, glaube ich, dann zu eröffnen und aufzubauen.
Natürlich. Da gab es ja, also Clans waren damals dann ja auf einmal so die Mode, sage ich mal. Da gab es ja sogar die Clan-Card, dass man sich irgendwie so eine Mitgliedskarte, die dann halt so Scheckkarten groß war, konnte man sich bestellen. Und natürlich hatte jeder einen Clan gegründet. Und da hatte eine Gruppe aus unserer Klasse, die aus Landwehrhagen kam, die hatten den Counter-Strike Offline-Clan Landwehrhagen gegründet. Also kurz CSOCL. Und das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Und haben dann selber auch einen Clan gegründet. Und ja, wir hatten Probleme bei der Namensfindung des Clans. Also ich weiß noch, wir waren da halt irgendwie, haben wir irgendwo übernachtet, glaube ich, auf der LAN-Party und haben überlegt, wie wir diesen Clan nennen. Und damals, also es gibt ja immer so, ich sag mal, geflügelte Worte oder Beleidigungen oder sowas, die man sich an den Kopf wirft. Und damals bei uns war, und ich schäme mich nicht, das jetzt außerhalb der Pubertät nochmal zu rezitieren, war halt die Wendung "Halt's Maul, du stinkst" relativ bekannt. So, also wenn man irgendwann mal meine Autobiografie liest, dann wird man sich vielleicht darüber wundern, aber keine Ahnung. Also damals haben wir das immer gesagt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kürzen das ab als HMDS und das wird nie jemand wissen, wofür dieses Kürzel steht. Und das ist quasi der Gag, dass das sowas Dämliches heißt und alle denken, das hat irgendwie eine tiefergehende Bedeutung. Also waren wir dann der HMDS-Clan.
Ich glaube, das Problem war, dass wir am Ende wir als Spieler der Gag waren, aber das war eine andere Geschichte.
Ja, wir haben ja auch nie zusammen geübt oder so.
Nein, also das war im Endeffekt war das auch eine reinste Show-Angelegenheit. Das war also im Prinzip, das war nichts Ernstes, nein. Also.
Ja, es ging um den Spaß. Und den Spaß hatten wir. Und da hatten wir sogar eine Homepage, obwohl keiner von uns so richtig Internet hatte, haben wir dann in der Neue Technologien AG in der Schule die dann aufgesetzt. Ja, war ein großer Spaß. Mehr aber auch nicht.
Genau. Aber wie schon sagtest, das Thema LAN-Partys. Ihr habt ja auch in dem Gegenrede-Podcast darüber gesprochen schon, dass wir damals diese LAN-Partys ausgerichtet haben und im Prinzip dann rumgetourt sind mit diesen schweren Monitoren. Ich weiß nicht, ich hatte noch einen 19-Zoll-Monitor an der Röhre. Es war schrecklich. Einmal bin ich damit, glaube ich, quer durch Göttingen gelaufen.
Ja.
Und dann hat man dann irgendwie versucht, dann natürlich mit dem Auto irgendwo hinzukommen und den Vater dazu zu überreden, einen da hinzubringen. Und hat dann ja diesen Monitor irgendwie auf den Sitz, auf den Rücksitz geschnallt, das ganze Tower-Gehäuse mitgenommen und dann auch so einen ganzen Einkaufskorb voller Utensilien. Ja, wo dann die ganzen Tastatur und Maus dabei waren. Was hat man noch? Die ganzen LAN-Kabel. Was natürlich normalerweise erst einmal nicht die typischen RJ45-Stecker sind, wie man sie heute kennt, wenn man irgendwo ein kabelgebundenes LAN hat. Nein, das waren meistens BNC-Kabel.
Ja.
Und das war dann schon sehr esoterisch, diese Dinger überhaupt zu verbinden. Und oftmals hat es überhaupt schon den ersten halben Tag vom Wochenende gedauert, als wir tatsächlich angekommen sind, den ganzen Kram ausgepackt haben, alles aufgestellt haben, die Kabel verbunden haben, überhaupt das Netzwerk hinzukriegen. Oftmals hatten wir gedacht, das geht ganz einfach. Wir hatten dann nur Verbindung zwischen zwei Rechnern, aber irgendwie nicht zwischen mehr. Und haben dann verbunden, dann waren andere wieder raus oder so. Und dann dachten wir, jetzt ist es stabil und haben irgendwie endlich mal ein Spiel gestartet, was wir dann im LAN spielen wollten. Und dann ist es wieder abgestürzt nach 10 Minuten.
Ja. Das ist, also auf den LAN-Partys war das ein großer Spaß, aber auf jeden Fall. Ist das ja auch so eine dieser Sachen, die ich ja eigentlich in den 90ern an dieser ganzen PC-Technologie sehr nervig fand, diese Frickelei. So. Wobei man sagen muss, mit den Konsolen konntest du halt nicht netzwerken. Also jedenfalls mit der Super Nintendo oder sowas. Das war alles nur für einen Spieler. Das heißt, diese Multiplayer-Geschichte hat allen Spielen ganz plötzlich, also allen, die das unterstützt haben, eine ganz neue Dimension gegeben. Also Age of Empires 2 war so schon nett, sage ich mal, aber das im Netzwerk zu spielen war einfach extrem spaßig. Genauso Half-Life. Also das ist einfach kein Vergleich, Single versus Multiplayer zu spielen.
Genau. Und wo wir gerade beim Thema Multiplayer sind, wie gesagt, wir haben noch andere Spiele im Multiplayer gespielt. Ich glaube, das allererste Multiplayer-Spiel, um jetzt nochmal auch als persönlichen Meilenstein zu werten, war Grand Theft Auto.
Oh ja, genau.
Wir hatten nämlich damals einmal diesen Rechner von 96 gehabt und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, hatten wir noch irgendwie einen zweiten Rechner gehabt, irgendwoher. Und die beiden haben wir dann auch relativ fix dann verbunden zu Hause. Und das ging halt noch mit zwei Rechnern einigermaßen gut. Und da hatten wir dann auch GTA, halt wieder die Abkürzung von Grand Theft Auto, und haben tatsächlich dann auch zum ersten Mal irgendwie hingekriegt, dort dieses Spiel auf beiden Rechnern zu installieren und es eben so zu starten, dass man sich auch gefunden hat in diesem Netzwerk und dann gemeinsam im selben Spiel unterwegs war. Also ja. Grand Theft Auto nochmal, also kennen wahrscheinlich fast alle heutzutage, ich meine, Grand Theft Auto 5 ist zwar vom PC nicht rausgekommen, aber auf diversen Konsolen und auch die Vorgänger haben es ja schon ein bisschen im Mainstream mittlerweile geschafft. Also im Prinzip war das Spielprinzip damals auch schon ähnlich, dass man als Kleinkrimineller angefangen hat in einer amerikanischen Großstadt, in dem Fall Liberty City, und hat dann versucht, irgendwie an Aufträge zu kommen, die in dem Spiel aus ominösen Telefonzellen gezwitschert wurden. Das war immer so ein Kauderwelsch, diese Sprachausgabe. Eigentlich waren es immer Textmeldungen, die man wirklich gelesen hat. Und da hat man dann durch diese Aufträge, die man erfüllt hat, hat man dann Gelder bekommen und konnte sich dann langsam aufrüsten. Aber der wirkliche Clou dabei war, dass man natürlich eine offene Spielwelt hatte. Und das war damals, das Spiel kam 97 raus, meine ich, ja, was Unerhörtes. Das wirklich, zumindest für mich persönlich war es eine Offenbarung. Ja, man konnte einfach in ein Auto steigen, sich das irgendwie klauen und ist dann rumgefahren durch die Stadt einfach, ohne irgendwie Spielziel, wenn man wollte. Man hat einfach genossen. Wir hatten ja vorhin schon diesen Aspekt gebracht, dass wir sehr gerne in Spielen einfach geguckt haben, was dort passiert ist, wie die Spielmechanik ist. Einfach nur, um das Spiel zu entdecken, und haben sozusagen daraus schon unseren Spielspaß gezogen. Und hier war es eben so, dass es sozusagen mit im Spiel eingebaut war, dass man eigentlich das Spiel auch entdecken sollte. Und dass es im Prinzip wie eine ganze Spielwelt war, wie eine Spielwiese war, durch die man da durch konnte. Und das war großartig. Und dann gab es eben diese Multiplayer-Komponente. Man hatte eben auch nicht nur diese Autos, die man klauen konnte, sondern man konnte sich mit Waffen ausstatten, unter anderem auch mit dem Raketenwerfer. Und dann wurde es sehr schnell zur Hauptaufgabe im Multiplayer-Bereich, dass man versucht hat, sich zu finden, was gar nicht so einfach war. Auf der Karte gab es da irgendwie so einen Pfeil?
Da gab es einen Pfeil, genau.
Aber man wusste nicht, wie weit man weg war jeweils. Ne?
Ja, genau.
Man konnte nur sehen, was man, wenn man im Auto unterwegs war, irgendwann in der Nähe war, dass dann der Pfeil sich schnell also die Richtung geändert hat und man dachte, okay, da fährt jetzt die Straße runter. Und dann musste man irgendwie versuchen, das so geschickt abzulesen und sich zu fragen, wo jetzt mal gerade ankommt, auch mit einem schnellen Auto, dass man mit einem Raketenwerfer einen genau getimten Schuss abgefeuert hat, um ihn trotzdem zu treffen. Ja. Was ja im Prinzip dann noch im Weiterfahren dann als komplettes, als Wrack unterwegs war und dann an einem vorbeigerollt war. Das war sehr spaßig.
Ja.
Am besten war es natürlich, wenn das Auto einem trotzdem einen auch noch selbst überrollt hat. Das war dann so die Rache des Verbrannten sozusagen, des Abgeschossenen. Aber aus dieser Dynamik, die man da hatte, hat sich dann eben natürlich ein großer Spielstars ergeben. Es gab auch ziemlich viele Kombinationen, die man da hatte. Auch je nachdem, wo man dann war und das Zusammenspiel auch mit den Passanten, die natürlich mal weggelaufen sind, wenn sie irgendwie gemerkt haben, dass da jemand mit Raketenwerfern losschießt. Die Autos, die dann plötzlich überall rumstanden und als Barrieren dienten. Das war sehr, sehr nett.
Genau, also der große Unterschied zwischen den ersten beiden GTA-Teilen und den ganzen anderen ist, dass man bei GTA diese starke Draufsicht hat. Also du siehst das von oben und stimmt. Von der eigenen Spielfigur siehst du eigentlich auch nur den Kopf und die Schultern und wenn er läuft, siehst du noch die Beine.
Das ist eigentlich mehr so 2D. Also es sieht zwar aus wie 3D, aber wirklich, das ist eher so wie 2D aus der Vogelperspektive, genau.
Genau. Ja, also das war halt auch ein Spiel, bei dem ich halt ganz stark diesen explorativen Charakter einfach ausgenutzt habe. Also ich habe sehr, sehr, sehr spät erst gerafft oder mich überhaupt mit diesen Aufträgen befasst, die man bekommen hat. Sondern ich bin damit halt einfach, habe das gestartet, habe einfach eine Stadt ausgewählt und bin da rumgefahren mit den Autos. Und ja, so war das halt. Und für meinen Vater und für meinen Bruder hieß das Spiel auch nicht GTA, sondern es war das Autospiel, weil man da halt Autos knacken und damit rumfahren konnte.
Sehr treffend, ja. Ja, man ist rumgecruised und hat man plötzlich gesehen, oh, da steht ein Panzer irgendwo, hab ich gerade richtig geguckt. Das waren also solche Dinge, die man decken konnte. Und dann hat man sich gefragt, okay, wie kann ich jetzt dieses Gefährt, wie kann ich da drankommen? Ich glaube, da stand irgendwo abgesperrt und durch irgendeinen Kniff konnte man da reinkommen und den sich dann ausleihen.
Genau, man konnte ja alles Mögliche machen. Man konnte ja über Schanzen springen und so weiter. Aber GTA ist für mich ein schönes Sprungbrett, um über ein anderes Thema zu reden, was damit aber auch stark zusammenhängt, nämlich über Cheats oder Cheating in Spielen. Hm. Und zwar finde ich oder vertrete ich die Position, dass jedenfalls für mich Anfang bis Mitte der 90er Cheats erstmal nichts Schlechtes oder Schlimmes waren. Heutzutage ist es ja so, oh, so ein Cheater, das ist ja was Anrüchiges, was Negatives. Aber also erstmal, was sind Cheats? Das wird vermutlich jeder wissen, ich sage es aber trotzdem, Cheats sind die Möglichkeit, sozusagen ein Spiel zum eigenen Gunsten zu beeinflussen, ohne irgendwie, also unter Aushebelung der Spielmechanik. Das heißt, man kriegt ein schnelleres Auto in Autorennspielen oder man kriegt eine größere Waffe in Ego-Shootern oder sowas, indem man ja einen Cheat befolgt. Also das Klassische ist, dass man irgendeine besondere Tastenkombination drücken muss oder dass man irgendwo ein Schlüsselwort eingeben muss. Und dann wird dieser Cheat quasi aktiviert und man hat dann mehr Waffen, mehr Gegenstände, schnellere Autos und wie auch immer.
Mehr Vermögen oder ist unbesiegbar oder solche Sachen, genau.
Genau, und im Zusammenhang mit diesem explorativen Modus, also dass du diese Spiele nicht primär gespielt hast, um irgendwie Aufträge oder sowas zu erledigen, sondern um die Spielwelt zu erforschen, waren Cheats was Hilfreiches oder was Gutes. Weil, also GTA hatte zum Beispiel 3 verschiedene Städte, die hast du aber nacheinander freigeschaltet. Mhm. Du konntest aber auch mit Cheat einfach alle 3 Städte freischalten. Und das haben wir natürlich gemacht, weil ich habe nicht eine der Städte durchgespielt damals. Und somit war ein Cheat da eigentlich nichts Negatives. Genauso wie, wenn man da halt rumlaufen wollte, dann wollte man natürlich auch die größten Knarren haben, um halt alle Leute abzuschießen. Also hat man sich per Cheat mal eben einen Raketenwerfer organisiert oder einen Flammenwerfer oder sowas. Das war was Gutes und ein normaler Teil des Spiels, sag ich mal. Die sonstigen Spiele-Constraints, die oder Vorgaben oder Rahmen, sage ich mal, die hält man ja, ich fange mal ein bisschen anders an. Wenn man normales Spielzeug hat, ich sag mal, ein Spielzeug Soldaten, dann lässt man sich ja auch nicht daran hindern, mit diesem Soldaten dann plötzlich in einer ganz anderen Spielwelt einzusetzen. Also genauso wie es eigentlich nicht vom eigentlichen Hersteller quasi erdacht wurde. So, und warum sollte man sich von seinen PC-Spielen, für die man teures Geld bezahlt hat, denn da irgendwie einschränken lassen? So, also Cheats wurden erst was Schlechtes im Zusammenhang mit Multiplayer, also wenn man sich quasi einen Vorteil gegenüber anderen verschafft hat. Um ein anderes Spiel zum Beispiel hervorzukramen, was wir gleich auch noch kurz besprechen sollten, Bleifuchs Fun, also ein komödiantisches Autorennspiel, sage ich mal, da habe ich mir die Autos nicht ausgesucht, weil sie irgendwie so gut waren, sondern weil sie lustig waren. Also ein Auto hatte eine lustige Hupe, also habe ich das Auto mit der lustigen Hupe genommen, sag ich mal. Du hast
einen Schulbus genommen, vermutlich.
Einen Schulbus habe ich auch manchmal genommen, weil wenn man die Kinder hat schreien hören. Und natürlich habe ich mir dann nicht mühsam erst alle Strecken erspielt und dann alle Autos erspielt, sondern ich habe per Cheat alle Strecken freigeschaltet und alle Autos freigeschaltet und fertig ist die Laube. So, also nur im Zusammenhang, wenn man halt einen Vorteil gegenüber anderen Leuten herausholt, ist aus meiner Sicht ein Cheat was Schlechtes. Ansonsten kann man ja machen, was man möchte mit seinem Spiel. Da kann man ja von mir aus auch einen Gott-Modus einschalten und sich durch alle Gegner durchwalzen. Warum nicht? Also finde ich völlig in Ordnung. Richtig.
Im Endeffekt kann man sagen, wenn man es für sich selber macht, dann ist es im Endeffekt eine Emanzipation ein bisschen von den Limitationen, das Korsett des Spieldesigns, das von einem Entwickler auferlegt wurde. Ne? Man holt sich ein bisschen mehr raus. Wie du schon sagtest, man kann es so sehen, man hat jetzt Geld dafür ausgegeben, man erweitert sich selbst das Spielerlebnis. Aber man kann auch sagen, man kann es auch ein bisschen als Entdeckungsreise dann wieder ansehen. Ne? Man kann wieder vielleicht zu Punkten hinkommen im Spiel, die sonst nicht oder nur sehr, sehr schwierig erreichbar wären.
Ja.
Man kann sagen, okay, dadurch, dass ich diesen Cheat habe, ist es vielleicht interessant zu gucken, was kann ich mit dem Cheat denn alles anfangen? Ja, nicht nur als Selbstzweck und zu sagen, guck mal, ich bin unsichtbar oder so, ihr könnt mir gar nichts, ihr Idioten, sondern was kann ich damit jetzt machen und welche neuen Situationen ergeben sich in dem Spielkontext dadurch. Und das war oftmals erfrischend und einfach mal interessant, weil man so ein Spiel durchgenudelt hat bis zum Abwinken nach den normalen Gesetzmäßigkeiten, einfach nochmal die Perspektive zu wechseln und sagen, oh, wenn das jetzt mal möglich wäre.
Ja, also ein aktuelles Beispiel, ich spiele gerade Diana Sisters Twisted Dreams, oder spiele ich mittlerweile schon nicht mehr, warum erzähle ich jetzt? Bei dem Spiel, das ist ein Plattformer, neu aufgelegt, Neuauflage von einem C64-Spiel, ganz toll gemacht. Das Ding ist, du musst in, um spätere Levels freizuschalten, musst du in früheren Levels eine bestimmte Anzahl von großen Diamanten finden. Tust du das nicht, werden bleibt der Zugang zu den späteren Levels verwehrt. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach ins nächste Level nicht komme, weil ich die großen Diamanten nicht habe, aber ich habe wirklich, also wirklich, ich habe keine Lust, wieder in die alten Levels reinzugehen und die nochmal zu spielen, die großen Diamanten zu suchen und zu finden. Da habe ich keine Lust drauf.
Sackgassendesign, ja, ja.
Genau, und jetzt möchte ich eigentlich gerne einen Cheat eingeben, um halt die nächsten Levels freischalten zu können. Natürlich weiß ich, dass ich dann irgendwie auf der nächsten Gamer-Cocktail-Party jetzt dann nicht damit angeben kann, dass ich Diana Sisters durchgespielt habe. Aber egal, ich habe für das Spiel Geld bezahlt. Ich möchte auch irgendwie gerne die späteren Levels sehen. Aber geht halt nicht. Schade.
Ja, genau. So gesehen kann man ja erwachsen umgehen mit diesen Dingen. Aber genau, in dem Augenblick, wo man dann tatsächlich im Mehrspielermodus sich befindet, dann ist es so ähnlich, glaube ich, meiner Meinung nach wie im Sport. Ja? Da ist es auch so, man hat ein Spiel und hat sich vorher auf Regeln geeinigt, auf verbindliche Regeln. Und es macht auch nur Spaß für jedermann, wenn man sich innerhalb dieser Regeln natürlich messen kann. Sonst ist es zwecklos.
Genau. Das ist genau richtig. Aber das ist ja ganz archetypisch bei jeder Art von Spiel oder von Unterhaltung.
Also, genau, das ist dann sozusagen nichts Besonderes in dem Sinne.
Die
technischen Umsetzungen sind besonders, aber...
Genau, ob es im Sport jetzt Doping ist oder beim Versteckspielen, wenn derjenige, der suchen muss, in Wahrheit aber die Augen auf hat und guckt, wo die alle hingehen, das ist ja auch Cheating. Also ich weiß noch, ich kannte ja das Wort Cheaten eher, als dass ich wusste, dass es ein englisches Wort ist. Und als ich dann mal in England war und einer Kindergruppe beim Spielen zugeguckt habe, also da war ich halt selber noch ein Kind, und der eine dann auf einmal den anderen Cheating vorgeworfen hat, habe ich gedacht, so verrückt, die benutzen genau das gleiche Wort. Naja. Ja.
Verrückt, diese Engländer.
Genau. Gut, jetzt sind wir ja schon relativ lange dabei. Ich weiß nicht, ich hätte zwar vielleicht noch ein paar Themen, ich habe aber jetzt auch einfach schon ein paar extra übersprungen. Würdest du jetzt noch irgendwas unbedingt erwähnen wollen?
Ein paar kleine Sachen noch. Es ist ja eh so ein ziemlicher Parforce-Ritt, den wir hier hinlegen, quer durch, entlang aller Assoziativketten, sage ich mal, mehr denn irgendeiner systematischen Linie folgend. Aber du hast ja gerade schon mal Bleifuss Fun erwähnt. Das ist ja ganz interessant, weil seit ich ja ein Rennspiel war auch mal. Es gab ja auch Rennspiele in den 90ern. In dem Fall eigentlich ein relativ untypisches, in dem Sinne, dass es ja eigentlich, wie der Name schon sagt, so ein Fun-Racer war. Also eigentlich war es total bunt und grell. Es hat eigentlich nur eine Handvoll Strecken gehabt. Es war zwar in 3D, sah aber eigentlich, wenn man sich heute anguckt, schrecklich aus. Eigentlich hat man damals auch schon eher Augenkrebs bekommen bei diesem Spiel. Man hatte diese seltsamen Rennwagen, wie gesagt, so ein Kinderschulbus, wo die Kinder schrien. Dann gab es noch so einen Bananenwagen, der doch, glaube ich, der beste war nachher. So ein Polizeiauto, so ein Monster-Truck. Und damit musste man sich duellieren auf diesen Strecken. Aber trotzdem, diese Szenarien waren sehr, sehr lebendig gemacht. Also es hat dann zum Beispiel mal gestürmt. Es sind da wie zügig Landschaft gefahren, es sind Lawinen runtergekommen. Also da sieht man auch schon, welche unterschiedlichen Szenarien es gab. Winterlandschaft, Wildwest, Großstadt, tropische Inseln und so weiter. Es gab Skriptereignisse in dem Fall. Und man konnte es einfach genießen, da durchzufahren. Und diese Skriptereignisse konnte man zum Teil auch nutzen, um eben das zum einen Vorteil zu nehmen. Ja, man konnte Gegner nämlich abdrängen, unter anderem von der Strecke drängen, dass die dann eben sozusagen explodiert sind und dann wieder mit Zeitverzögerung auf die Strecke kamen, dass man dann natürlich schnell unterwegs war. Man konnte dann aber die auch ja in diesen Gegenverkehr reinschubsen oder in diesen Zug oder versuchen irgendwie gerade noch in letzter Sekunde da durchzukommen, durch diesen Spalt, der sich dann schloss. All solche Dinge. Dass es da eine ziemlich gute Dynamik gab, auch mal wieder im Mehrspielermodus. Und deswegen haben wir das sehr gerne damals im Mehrspielermodus gespielt. Und gleichzeitig war es auch noch so reduziert von der Anzahl der Strecken her und von der Komplexität her, dass man sich, glaube ich, ganz gut darauf einlassen konnte. Ne? Weil manchmal ist, so blöd das jetzt klingt, weniger mehr. Und in dem Fall war es so, man konnte sich wirklich auf die einzelnen Strecken einlassen und dann versuchen, auch selbst für sich alleine die Streckenzeiten zu optimieren. Man konnte dann gegen seinen eigenen Geist antreten, konnte dann sehen, also sozusagen der die Bestzeit vorher gehalten hat, konnte dann sehen, wie der gefahren ist und konnte versuchen, irgendwie die Zeit zu optimieren. Und dann hat man sich gegenseitig übertroffen und hat geguckt, wie schnell bist du denn so ungefähr? Und hatte dadurch auch einen indirekten Wettkampf dabei. Und hatte dann Befriedigung rausgezogen, weil man irgendwie so eine Abkürzung gefunden hatte zum Beispiel. Oder irgend so einen bestimmten Drift, dass man genau perfekt rumkam und dann die Geschwindigkeit mitgenommen hatte, dass man dann möglichst wieder ein paar Millisekunden gewonnen hatte. Also das, was eigentlich natürlich auch im Kern eine Motivation in vielen Rennspielen ist, hat man eben, ob schon dieser kruden Mechanik und des eigentlich simplen Aussehens und der simplen Spielphysik auch alles enthalten.
Ja, das stimmt. Also Bleifuß Fun war auf jeden Fall ein wirklich sehr schönes Spiel. Also wie du gesagt hast, diese Einfachheit, und es war ja, ich meine, wir waren ja auch noch sehr jung und es war ja schon recht kindgerecht durch diese Buntheit, durch diese comicartigen Strecken, also wo in jeder Abkürzung halt auch immer gleich eine Gefahr lauerte, nämlich zum Beispiel ein Trecker, der einem entgegenkam oder ein Zug oder sowas. Das war schon toll. Also habe ich gern gespielt.
Genau, ansonsten gab es ja eher so die coole Variante, sag ich mal, von diesen Rennspielen, dass man ja vor allem die Need for Speed-Serie, ne? Wo man dann so richtig illegale Straßenrennen mit Gegenverkehr und Polizeiverfolgung hatte. Hatte ich auch mal zwischendurch gespielt, ich weiß nicht mehr welcher Teil, der erste kam ja sogar 94 schon raus, aber das war immer so zwischendurch, wenn man irgendwo war, dann konnte man das ganz gut auch bei Leuten spielen, dann im Splitscreen oder sowas, bei dem man gerade zu Besuch war, da muss man sich auch nicht so lange reinfinden. Ja. Das war auch ein Vorteil von dieser Art Spielen. Ansonsten, was Multiplayer noch angeht, ein solches Spiel, denke ich, müssen wir unbedingt noch nennen. Und das ist Worms.
Habe ich eben auch schon dran gedacht. Also gerade, wo wir ja auch bei diesen kindgerechten, comicartigen Spielen sind, also Worms, gerade Worms 2 als klassischer Vertreter, ist ja absolut super. Also es fängt ja schon lustig an. Also das Setting ist, aus irgendeinem Grund sind es Würmer, so kleine Regenwürmer, die sich gegenseitig bekriegen. Also man hat Teams, die auf einer zweidimensionalen Landschaft angeordnet sind und die sprengen sich gegenseitig in die Luft. Und es fängt schon an mit, ich glaube, 5 verschiedenen Videos, von denen zufallsmäßig immer eins gespielt wird, wie dann halt die Würmer sich schon mal, also gegenseitig eins auf den Deckel geben. Also es ist auf jeden Fall toll gemacht mit so einer niedlichen Comic-Grafik. Und die Waffen sind halt einfach so absurd. Also es gibt natürlich, ganz bekannt ist das Super-Schaf, also ein Schaf, das losspringt wie ein normales Schaf. Ein normales Schaf gab es auch als Waffe. Und dann gab es auf Tastendruck, gab es dann auf einmal, hat das auf einmal Superkräfte entwickelt und flog durch die Luft. Und dann konnte man es mit etwas Geschick, und es war gar nicht so leicht, es zum Gegner bewegen.
Kisten einsammeln.
Stimmt, auch Kisten einsammeln mit Versorgungsgütern, noch mehr Waffen und sowas. Und dann gab es die heilige Handgranate, die man aus Monty Python ja kennt.
Die hat immer Halleluja gesungen.
Genau. Die Superbananenbombe gab es auch noch. Dann gab es noch irgendwelche Rinder, so eine Rinderherde.
Rinder waren. Und der alte Oma gab es, die man. Und jetzt ist, glaube ich, eine bestimmte Zeit am Lang gelaufen, und wenn sie ein Hindernis kam, hat sie wieder umgedreht. Und da war es so, man hat das so getimt, dass man dachte, jetzt wird die Oma dorthin laufen, direkt zum gegnerischen Wurm, um sie dann in die Luft zu sprengen. Aber da hat man nicht gesehen, dass da irgendwie so eine kleine Ecke war, die hervorstand, und plötzlich hat das Ding auf halbem Weg umgedreht. Der hat die Oma umgedreht auf halbem Weg und hat einen selbst in die Luft gejagt. Und das waren genau diese Kleinigkeiten, die man einfach nicht vorhersehen konnte, die dann für so viel Situationskomik gesorgt haben, dass es auch ein großer Spaß war, das im Mehrspielermodus zu spielen.
Genau, also Worms hat man auch am besten idealerweise quasi in so einem Hot-Seat-Modus gespielt, also wo quasi einer, der gerade dran war, an der Tastatur saß und alle anderen standen drumherum. Weil das war einfach am lustigsten, den dann halt den Gegner live beim Versagen zuzusehen.
Genau, dann haben wir versucht, den auch noch zu beeinflussen mit irgendwelchen Kommentaren und den aus der Ruhe zu bringen. Das war großartig, genau. Also selbst das Zuschauen hat da Spaß gemacht, da musste gar nicht unbedingt mitspielen.
Ja.
Hat trotzdem sozusagen eine aktive Komponente im Spiel gehabt.
Da auch eine schöne kleine Nebenanekdote. Die Worms hatte halt auch eine Kampagne, also Worms 2. Das heißt, du konntest die Level sequenziell durchspielen, und jedes Level hatte ein kleines Passwort. um halt später nicht nochmal alles von vorne durchspielen zu müssen. Und lustigerweise ergibt das Passwort eine oder alle Passwörter hintereinander eine Geschichte.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Für Level 1 oder für Level 2, aber keine Ahnung.
Ja, nicht mit dem SSD, dann hast du das Problem auf jeden Fall nicht. Das
egal, zurück zu Worms. Das Passwort für Level 2 war Once Upon A und dann für Level 2 war Time There Were und dann fürs nächste war Some Small Worms, glaube ich, und dann wird halt so eine Geschichte erzählt.
Wenn du das war mir nicht aufgefallen.
Oder ich hab's gerade vergessen. Ja, ich glaube, du hast vielleicht nie den Singleplayer gespielt, weil der auch einfach ein bisschen langweilig war.
Doch, da habe ich auch gespielt. Das war immer ganz interessant, so für sich alleine mal so ein bisschen einfach mal bestimmte auch Waffen, auf die man dann beschränkt war, ne, auszuprobieren und damit dann umzugehen. Weil oftmals hat man seine Lieblingswaffen gehabt, weil man gegeneinander gespielt hat und dann hat man manches verschmäht und hat gar nicht gewusst, was die eigentlich alles ausrichten können.
Natürlich, genau.
Wenn man weiß, wie man es richtig einsetzt.
Das stimmt. Ja gut, also ich hätte sonst noch andere Themen außer Worms, aber ich glaube, ich überspringe die einfach mal aus Zeitgründen.
Ja, es sind auch noch so viel, worüber man reden könnte. Irgendwas, was man vielleicht noch kurz einfach nur in den Raum schmeißen kann, weil es für mich persönlich recht wichtig war, das waren die Bundesliga-Manager und Anstoß, also diese Fußball-Manager, die es dort gab. Und komischerweise, ich glaube, es war mit eins der ältesten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe damals, unter anderem auch der Bundesliga-Manager Professional von 1991, der war eigentlich total pixelig und tabellenlastig, aber das war halt großartig. Ich habe das dann auch später noch gespielt, auch mit einem Kumpel von mir. Hat das zusammengepasst mit den Fußballkarten, die man hatte und so. Der Vorteil war auch, dass diese Spielereihe, also Moment, ich fange mal anders an. Also generell, worum geht's? Also in diesen Spielen wird man im Endeffekt sowas wie der kombinierte Trainer und Manager eines Fußballvereins. Ja, man fängt irgendwie an im Karrieremodus in der Regionalliga oder Oberliga mit einem kleinen Verein, mit schlechten Spielern und versucht irgendwie die Leute so auszubilden, also sozusagen die Spieler weiterzubilden, dass sie besser werden, die Aufstellung richtig zu optimieren, das Stadion auszubauen, sich um die Finanzen zu kümmern, für Werbebanden, all solche Sachen, um dann langsam besser zu werden, die Gegner zu schlagen und dann aufzusteigen und dann halt dem besseren Spielniveau sich wieder anzupassen und halt natürlich irgendwann Meister zu werden. Hm. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass man jetzt großartige Spielszenen und so weiter da sieht, das war damals eben nicht der Fall. Wie gesagt, das war sehr pixelig und tabellenlastig, was natürlich mit so einer Art Manager recht, also eigentlich mit dem Spielprinzip drin ist, dass man sich viele Tabellen angucken muss, wo dann natürlich die Daten präsentiert werden. Aber während der Spiele gab es zum Beispiel so eine Art Stadionanzeige. Ne? Man kennt das ja auch vielleicht von solchen Fußballstadien oder auch anderen Stadien, dass dort Stadionanzeigen sind, gerade wenn sie älter sind, dass sie auch ziemlich pixelig sind und dann das Spielergebnis anzeigen und andere Dinge. Und das hat dann wieder komischerweise für eine Atmosphäre Plus gesorgt. Man hatte halt noch so ein, ich glaube damals auch schon Audioausgabe, hat man die gehabt oder nicht in dem ersten Teil? Ist auch egal. Aber jedenfalls, die Zeit lief sozusagen live ab und bei entscheidenden Spielszenen wurde dann auch so ein pixeliges Filmchen abgespielt, wo man aber vorher noch nicht wusste, ob jetzt der Typ traf oder nicht zum Beispiel, um dann ein Tor zu erzielen. Da hat man so eine Spannung auch drin gehabt, die man dann mitnehmen konnte. Also es war gesagt eigentlich recht bieder, aber trotzdem, obwohl es dann auch sehr viel später gespielt hat als 91 natürlich, fand ich es noch sehr, sehr interessant. Und ein weiteres Atmosphäre-Plus war dann eben auch, dass man die Originallizenzen hatte von den Mannschaften und den Spielern. Das heißt, man hat gegen echte Spieler und Mannschaften gekämpft und konnte auch diese Spieler verpflichten irgendwann. Und das war dann schon ganz nett, wenn man dann irgendwann gegen, keine Ahnung, Borussia Dortmund oder so gespielt hat und gleich mal gewonnen hatte. Und da gab es halt eine ganze Serie von, das hat angefangen, also Bundesliga-Manager-Reihe, ich glaube 89, dann gab es 91 diesen Professional-Teil, dann gab es einen Hattrick-Teil 94 und dann noch ein paar weitere. Irgendwann ist das aber eingestampft worden. Legendär fand ich persönlich noch sogenannte Easter Eggs, der Programmierer. Eigentlich sind sie recht nervig, wenn man darüber nachdenkt, aber die haben zum Beispiel sowas eingeblendet wie den Geburtstag eines Programmierers am entsprechenden Datum im Spiel und solche Kniffe. Hm. War damals irgendwie recht lustig. Ich glaube, heute würde ich es nervig finden. Es gab auch natürlich Konkurrenz von diesen Spielen. Also gab es als Alternative die Anstoßreihe von Ascaron. Und da habe ich vor allem den zweiten Teil von 1997, ich glaube, bis zum Abwinken gespielt. Die war interessant, die hatte zwar nicht die Originallizenzen, die konnte man sich aber per Editor nachher wieder irgendwie reinfummeln, wenn man irgendwie in die Dateien gekommen ist oder man hat es halt selbst gemacht. Internet gab es ja noch nicht zu der Zeit. Und es hat halt eine sehr frische, humorvolle Aufmachung. Ne? Da gab es so ein Ball mit Gesicht, der so comicartig dargestellt war, klingt so wie so ein Blöde, der dann halt so durch die Menüs geführt hat. Und da gab es als anderes Element zum Beispiel noch, woran ich mich erinnern kann, dass wenn man verhandelt hat mit irgendwelchen Gegnern, also um Gehalt oder solche Dinge, dass dann das Gegenüber so einen Gesichtsausdruck hat. Und je nachdem, ob man jetzt gerade gut oder schlecht verhandelt hat, war der Gesichtsausdruck eben grinsend von einem Ohr bis zum anderen oder halt einigermaßen neutral und professionell. Oder aber, wenn man irgendwie überreizt hat, hat einem das Gesicht da ist plötzlich der Kopf explodiert mehr oder weniger von dem Gegenüber vor Wut. Und das war nett umgesetzt. Also das war, fand ich ganz nett. Habe ich ganz gerne gespielt. Aber irgendwann sind halt diese Serien auch dann eingeschlafen. Ich glaube, vor allem die Jahrtausendwende rum. EA Sports hat auch Leute, glaube ich, von Anfang an diese Fußballmanager-Reihe begonnen, die sie aber inzwischen anscheinend auch wieder verhunzt hat. Aber die habe ich nie gespielt. Ich habe damals wirklich auch nur in den 90ern, glaube ich, diese Spiele gespielt. Und dann noch ganz kurz von dem einen Hersteller von dem Bundesliga-Manager in den 90ern, Software 2000, die hatten auch das Spiel Pizza Connection rausgebracht. Vielleicht sagt dir das noch was.
Also das man gespielt? Nee, ich glaube nicht, nee.
Das war interessant, weil man hat dann ein Pizzarestaurant im Endeffekt betrieben und eingerichtet, ausgebaut und dann so eigene Pizzen kreieren können. Aber weil es auch schon so ein bisschen Mafiosi-Hintergrund hatte, gab es auch eine Schattenseite, wo man dann entsprechend im Hinterzimmer sich dann mit Waffen ausstatten konnte und dann zum Beispiel Anschläge bei den Gegnern verüben konnte oder auch da Ratten hinbringen konnte, dass dann Hygienemängel hatten und dann schließen mussten und solche Dinge. Und das, woran ich mich da noch erinnern kann, das war eben so kurios, das war, man konnte auch selbst Waffengeschäft, sozusagen, dass man Waffen kauft und verkauft, als Nebenhandel betreiben. Und da gab es als Tarnnamen immer Eissorten. Da hat er immer über sich gemeldet und meinte, er hätte gerne irgendwie 5-mal Schokolade oder sowas und 3-mal Vanille. Eigentlich ist es auch total bescheuert, wenn man darüber nachdenkt, aber das fand ich damals sehr, sehr nett.
Ja.
Aber gut, das war jetzt nochmal, um es an der Vollständigkeit halber auch nochmal anzumerken. Denke ich, haben auch viele Leute wahrscheinlich damals gespielt in den 90ern.
Ja. Ja, also wir müssen über vieles jetzt einfach hinweggehen. Also nicht ganz unerwähnt lassen möchte. Also Commander Keen habe ich natürlich gespielt als Plattformer. Muss ich nur kurz in den Raum werfen, aus Zeitgründen. Es gab unfassbar viele Flipper, Pinball-Simulationen, war sehr beliebt, gab es auch sehr gute
Starball haben wir gespielt, genau.
Starball, genau. Passend zum Autospiel kannte mein Vater auch noch das Panzerspiel, Scorched Earth hieß das, ein sehr altes DOS-Spiel, wo man sich gegenseitig mit Panzern bekriegt hat. Ist schon recht Worms-ähnlich, nur mit weniger Comic-artigen Charakter. Und es gab so viele tolle Spiele. Es gab 1999 gab es Mohunjagd, sehr, sehr bekannt geworden, weil das einfach alle in den Büros immer gespielt haben.
Oh ja.
Weil es nämlich das auch noch klein genug war.
An sich.
Genau, es war halt klein genug, um noch irgendwie per E-Mail auch verschickt zu werden. Das war ja 99, da hatten ja schon zunehmend, vor allen Dingen halt schon Unternehmen Internet. Leider müssen wir das alles irgendwie sein lassen, sonst werden wir einfach niemals fertig.
Ja, aber ein paar Namen könnte ich trotzdem noch nennen. Also kurz zur Mohunjagd noch, wollte ich mal sagen. Das war sowas, was tatsächlich die Gesellschaft durchdrungen hat, weil selbst bei mir in der Verwandtschaft alle möglichen Leute das gespielt haben, die auch sonst kein PC-Spiel angerührt hätten. Also auch privat. Also es war natürlich verschrien als Arbeitszeitkiller in Büros, aber kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, hätte nichts zu tun gehabt damals mit. Aber ja, auch zu Hause wurde das eben auch gespielt. Also es hat irgendwie anscheinend einen Nerv getroffen. Und natürlich, wenn wir gerade bei dem Thema sind, vielleicht ganz kurz, natürlich haben wir jetzt Casual-Spiele, wenn man die jetzt so benennen kann, relativ weggelassen. Also heutzutage ist sowas natürlich in aller Munde mit Farmville und Konsorten bei Facebook und anderen Plattformen. Aber es gab es natürlich früher auch schon. Unter anderem wurde es ja mitgeliefert bei Windows, darf man nicht vergessen. Man erinnere sich nur an die Kartenspiele wie Hearts oder FreeCell. Ich selbst hatte irgendwann auch mal so ein ominöses Skat-Spiel, bei dem es irgendwie so eine bayerisch gefärbte Sprachausgabe gab. Frag mich nicht, warum.
Ja.
Gab es damals. Und bei Windows 95, um mal zu 3D auch wieder zurückzukommen, gab es damals diese Spielesensation Hover. Kennst du die noch?
Nichts. Nee.
Sagt ja gar nichts. Die kann Nein. man sich sogar, dann sollte man vielleicht als Link nochmal irgendwo hin tun, wurde es wieder aufgelegt. Das war so ein Spiel, da hat man so eine Art Autoscooter gespielt, in so einer ja, 3D-Welt, die aber durch Räume begrenzt war. Das war ziemlich labyrinthartig. Und da musste man so eine Art Capture the Flag machen. Also von dem Gegner dann die Flaggen einsammeln, hat dafür Punkte bekommen und dafür hoffen, dass der Gegner eben nicht so schnell war und seine eigenen Flaggen eingesammelt hat. Und da konnte man auch so ein paar Boni einsammeln oder muss halt aufpassen. Es gab sogar zwei Ebenen und so weiter. Und das wurde halt wieder durch unabhängigen Entwickler neu aufgelegt und ist inzwischen auch kostenlos im Internet spielbar. Kann man nochmal posten, den Link. Das ist ganz nett eigentlich. Das kannst du auch nochmal spielen. Das ja. war damals, das könnte tatsächlich das erste 3D-Spiel gewesen sein, was ich überhaupt mal gespielt habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Ja.
Aber gut. Und dann noch, was mir jetzt gerade wieder einfällt, was ich auch fast komplett vergessen hätte überhaupt, war das Thema Rollenspiele. Nur damit wir das auch nochmal als Kategorie abdecken überhaupt. Ich glaube, das 90er war nicht unbedingt so ein großes Rollenspieljahrzehnt. Ende des Jahrzehnts gab es ja Baldur's Gate, wo es ja auch den sehr guten Stay Forever Podcast zugibt. Zwischendurch gab es ja, glaube ich, Daggerfall als Morrowind-Vorgänger, also eine Elder Scrolls-Reihe. Aber ich glaube, sonst gab es da nicht so viel von den Rollenspielen.
Also auf jeden Fall. Im Gegenrede-Podcast haben wir ja noch von der DSA-Reihe gesprochen, Schatten über Riva insbesondere.
Ach, richtig,
sehr
genau.
Das fand ich sehr schön, das Spiel. Finde ich auch schade, dass ich jetzt aus Zeitgründen hier jetzt nicht noch in epischer Breite darüber reden kann, aber ein sehr tolles Spiel.
Genau. Und dann am Ende der 90er kam dann, was für mich auch wieder bedeutsam war, um es auch noch mal kurz unterzubringen, entschuldige für dieses Durchrennen durch die Titel, Ultima 9. Es gab natürlich die traditionsreiche Ultima-Reihe auf den 80ern und so weiter, die ja sehr berühmt ist, wahrscheinlich auch viele Leute gespielt haben. Ich hätte damit vorher nichts zu tun gehabt, aber Ultima 9 hatte ich mir damals besorgt. Damals war ich auch GameStar-Abonnent und hatte dann diesen enthusiastischen Artikel, weiß ich nicht was, von Jörg Langer oder von wem, gelesen und dachte, oh, das ist ein großartiges Spiel, das holst du dir. Komischerweise schien aber sonst wie kein Mensch dieser Meinung gewesen zu sein, dass es ein großartiges Spiel sei. Ich selbst fand es großartig, habe es dann auch beim Spielen selbst noch sogar erst auf einem viel zu schlechten Rechner gespielt, weil damals habe ich das Spiel halt besorgt, als es rauskam und wusste aber schon, dass halt ein paar Monate später ich einen neuen Rechner kriegen würde und habe dann irgendwie auf, bin ich im Prinzip da durch, also durch die Diashow durchgeklickt oder so, aber es war trotzdem schon irgendwie interessant und das, was ich so bis heute auch noch so interessant finde an meinem Spiel und besonders finde, ist diese tatsächliche Offenheit der Spielwelt. Hm. Weil wenn du heute mit dir auch noch, vielleicht mal zum Resümee gleich kommen werden und uns überlegen werden, was sich auch verändert hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, selbst wenn du heute so ein Rollenspiel wie Skyrim anguckst, was ja auch natürlich großartig aussieht, du hast es trotzdem, dass wenn du ein Haus betrittst, im Endeffekt du irgendwo reingebeamt wirst in einen komplett anderen Raum, eine komplett andere Map. Und das hattest du bei Ultima 9 nicht, sondern du bist einfach, hast die Tür aufgemacht und bist reingegangen. Und da warst du in dem Haus. Und du konntest auch durchs Fenster wieder rausgucken. Also das klingt jetzt total banal, aber wie gesagt, in vielen von der heutigen Rollenspiele ist das nicht der Fall.
Stimmt, in Skyrim sind Fenster einfach leuchtende Flächen quasi.
Genau, weil es einfach eine andere Map ist und da ist halt nichts geladen vom Spiel. Ne? Deswegen müssen sie das eben so kaschieren. Und das ist für mich persönlich immer ein Atmosphäre-Killer in den Rollenspielen. Wo ich mich auch frage, warum die Welt immer noch nicht sich da so viel weiterentwickelt hat, dass das jetzt Standard ist, dass man solche Übergänge hat. Und selbst wenn man in die Dungeons gegangen ist bei Ultima 9, hatten die auch so kunstvolle Durchgänge gehabt, dass man höchstens an so einem kleinen Laderuckler oder halt gemerkt hat, dass plötzlich das Spiel flüssiger wurde, gemerkt hat, dass man eigentlich eine andere Map geladen hat, aber eben erst da, wo man eben draußen das nicht mehr sehen konnte. Aber man ist nirgendwo halt dann irgendwie einfach hingebeamt worden oder so mit einem Ladebildschirm. Das hat man nicht gesehen in dem Spiel.
Ja. Ja, bei Half-Life war das ja auch so, dass du, also da gab es Übergänge, zwischen denen wurde geladen, aber dazwischen konntest du dich sehr, sehr frei bewegen. Aber gut, es ist ja kein Open World im klassischen Sinne, sondern es war ja einfach ein Shooter.
Aber bei Ultima 9 war es im Prinzip die ganze Insel, die man hatte. Man konnte auch, wenn man einen Berg gesehen hat, man konnte dorthin laufen. Habe ich auch gemacht, ich habe das Spiel wirklich bis zum Erbrechen erkundet und geguckt, okay, das war dann, also möchte man da oben irgendwie hin, oder so ein Berg, wie kommt man da hin und hat versucht irgendwie gegen die Physik und gegen das Runterrutschen anzukämpfen, um auf jeden Fall ja diesen Berg bestiegen zu haben. Also war auf der Deckergang ziemlich drin. Das war für mich fast noch wichtiger als die Spielmechanik selber. Und deswegen finde ich es auch heute immer noch sehr, sehr, sehr interessant und damals auf jeden Fall irgendwie seiner Zeit voraus in dieser Hinsicht.
Ja. aber auch sehr stark verbuggt, ne? Also sehr.
Ja, dafür war es natürlich verschrien. Das sehe ich ein, ja, das war natürlich. Und es lief halt total langsam. Gut, ich habe mir das mal eingeredet, dann dachte, oh, wenn man in 10, 20 Jahren sich dieses Spiel anguckt, dann sieht das immer noch gut aus. Das ist so eine 3D-Grafik, die hat man vorher nicht gesehen. Ja gut, ich glaube, jetzt muss ich doch zurückrudern mit der Aussage. Wenn ich es mir heute angucke, ist es doch stark gealtert, wie die meisten 3D-Spiele.
So haben sich ja alle Spiele auch immer beworben. Also selbst bei den C64-Spielen mit irgendwelchen schlechten Grafiken hieß es dann immer, das wäre fotorealistisch oder sowas. Also, naja.
Man gewöhnt sich an so vieles.
Aber gut, hast du sonst noch was aus den 90ern oder wollen wir irgendwie gucken, was wir heute noch so spielerisch auf dem Kasten haben?
Ich glaube, wir sollten jetzt mal abschließen erstmal, soweit es mir tut und so viele Spiele es noch wert wären, genannt zu werden und besprochen zu werden. Wir können ja nicht alles leisten. Wir sollten vielleicht nochmal sagen, ne, wie gesagt, gerade was jetzt so die Detailanalyse angeht und die Expertenanalyse angeht von diesen Spielen, sei der Stay Forever Podcast sehr empfohlen. Da wird wirklich dann auch sich Zeit genommen, 1-2 Stunden für ein einzelnes Spiel oder eine einzelne Spieleserie und auch mit Insider-Informationen aus der Spielebranche. Natürlich noch mit einem ganz anderen Blickwinkel.
Genau.
Hier ist es eher so eine Übersicht über, ja, vor allem aus unserer Sicht natürlich, die 90er und was dort an Spielen für den PC vorhanden war. Genau, ich würde sagen, kommen wir doch mal zum großen Ganzen, oder?
Ja.
Also eine Sache, das haben wir gerade schon über gesprochen, 3D-Grafik hat sich doch sehr stark entwickelt in den 90ern, oder? Man kann auch sagen, das war eigentlich das Jahrzehnt, was die 3D-Grafik richtig eingeführt hat. Danach wurde es ja im Prinzip fast nur noch verbessert.
Genau, also wenn man sich Anfang der 90er, ich glaube 1999, nicht 99, also 1990, Anfang der 90er, sich mal zum Beispiel Stunts angeguckt hat, also ein Rennspiel, wo du dich natürlich auch so mehr oder weniger dreidimensional bewegt hast. Das war schon für das Jahr total wegweisend, aber wenn man das quasi ein Screenshot davon nebenhält, neben Ultima 9 für Ende der 90er, dann sieht man einfach einen Wahnsinnssprung, den das alles gemacht hat, technologisch. Und ich glaube, die 90er sind halt das Jahrzehnt, wo sich die Spiele vor allen Dingen technologisch entwickelt haben. Also es ist nicht so wie vor den 90ern, wo Spiele, Computerspiele an sich was Neues waren, sondern es ist so, dass es eher darum ging, die Technik zu verbessern. Und auch Mitte der 90er, glaube ich, war auch die Zeit, wo da wirklich in die allermeisten Haushalte auch spielefähige PCs kamen. Sodass halt einfach die Technologien sich immer weiter etabliert haben und um dann halt nach der Jahrtausendwende einfach nur noch verfeinert zu werden.
Genau. Und da ist es auch interessant zu sehen, ich hatte vorhin mal der Grafikkarte als Beispiel angeführt, man war eigentlich auch permanent dazu gezwungen, durch die technische Entwicklung den Rechner aufzurüsten. Also wenn man zum Beispiel einen 2 Jahre alten Rechner hatte, war es eben oftmals so, dass man dann ein aktuelles Spiel kaum noch richtig spielen konnte. Selbst mit den Minimalanforderungen war das dann schwierig und es war eigentlich dann kein Genuss mehr. Also man war dann gezwungen, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen auch oder die Eltern anzubetteln oder was auch immer, je nachdem, in welcher Phase man sich dort befand, um eben wieder auf Augenhöhe zu kommen mit dem Stand der Technik.
Genau.
Und da habe ich das Gefühl, das ist heute ganz, ganz anders. Also wenn ich heute schaue, wir haben noch irgendwo einen 8 Jahre alten Rechner rumstehen, und wenn du den anschaltest, kannst du damit ziemlich viel noch machen. Also es fällt kaum auf, okay, die Ladezeiten sind vielleicht länger. Wenn ich jetzt die ganz allerneuesten Spiele jetzt anguckst, dann musst du natürlich auch die Einstellung runterschrauben, klar. Da ist auch vieles, was dann nicht so gut laufen würde. Aber es ist im Verhältnis viel, viel, viel sanfter von Entwicklung her, als was in den 90ern abgelaufen ist.
Ja. Also das in den 90ern war schon wirklich sehr rasant, aber das sehe ich ja auch daran, dass die Technik sich einfach in größeren Schritten, sage ich mal, weiterentwickelt hat. Also heute ist das ja so, also wenn man sich zum Beispiel einfach einen Speicherplatz anguckt, so war der in den 90ern einfach immer knapp. Und heute ist das so, also die Festplattengröße ist einfach kein gutes Maß mehr. Du kriegst halt keine Käufer mehr dadurch, dass die Festplatte schon wieder doppelt so groß ist, weil die Leute auch ihre alte, also ihre 5 Jahre alte 200 Gigabyte Festplatte nicht voll kriegen. Also
200 Gigabyte vielleicht schon, aber wenn du sonst 1-2 Terabyte hast, dann wird es tatsächlich irgendwann kritisch.
Also ich habe eine 300 Gigabyte Festplatte. Und die 300 Gigabyte Festplatte, die habe ich nicht mal halb voll. Also, und das ist auch nicht abzusehen, dass sie irgendwie voll wird. Und wenn sie mal bei 80% ist, dann kann ich mal anfangen, die ganzen alten Sachen zu löschen, die ich nicht mehr brauche. Und dann habe ich auf einen Schlag direkt mal wieder ein Drittel mehr Platz frei. Also nur, ich meine, Speicherplatz ist jetzt nicht so der maßgebliche Faktor, aber nur halt, um mal einen Aspekt rauszugreifen, der sich halt in den 90ern schon rapide geändert hat. Also um das Thema von vorhin nochmal kurz daran zu erinnern, in den 90ern hat man sich gewundert, Anfang der 90er, was man mit mehr als 1 Gigabyte Speicher möchte. Und Ende der 90er haben halt schon die Betriebssysteme angefangen, die 1 Gigabyte-Marke zu überschreiten.
Ja, das hat sich dann auch, es war eine Evolution in dem Fall, wo dann natürlich die Betriebssysteme und die Hard- und Software, also in dem Fall auch die Software dann, sich an die neuen technischen Gegebenheiten gewöhnt haben und damit gegangen sind. Aber jetzt, wo du sagst, man weiß nicht, was man mit 1 Gigabyte anfangen soll. Gut, das war natürlich von 96 eben damals, aber als ich die besagte 2 Gigabyte Festplatte besaß, war es schon so, dass eigentlich der Speicher fast immer voll war. Und es oft hieß, wenn ich irgendein anderes Spiel haben wollte, dass ich ein altes deinstallieren musste. Das war was irgendwie noch bis, weiß ich nicht, vielleicht Ende der 90er oder so anhielt. Und seitdem habe ich das nicht mehr.
Ja. Also ich habe, also jetzt über die Hardware-Sache hinaus, hatte ich das Gefühl, dass nach der Jahrtausendwende, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau auf ein Jahr festmachen, aber dass dann die Spiele irgendwie lustloser und unkreativer wurden. Also ich habe auch lange Zeit selber nicht mehr gespielt, weil die Spiele, die es gab, waren entweder zu schwer für mich. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin einfach nicht besonders gut in Spielen. Oder sie waren halt einfach nicht besonders fesselnd. Also keine Ahnung. Also da gibt es natürlich Ausnahmen, aber ich habe halt die ganze Zeit zwischen, sagen wir mal, 2000 und 2008 oder so oder 2009 habe ich sehr wenig bis gar nicht gespielt. Und jetzt ist es so, jetzt spiele ich viel öfter. Also ich spiele sehr gerne oder habe sehr gerne diese Batman-Reihe gespielt. Ich habe Skyrim sehr gerne gespielt zum Beispiel. Ich habe aber auch das Gefühl, so langsam kommt wieder mehr Auswahl rein. So. Und wenn ich mich jetzt umschaue, wenn ich jetzt mir ein neues Spiel kaufen möchte, weil ich mir denke, oh, jetzt könntest du mal wieder was spielen, dann ist es immer noch schwer, über die bekannten Titel hinaus noch Sachen zu finden, die auch nur einigermaßen akzeptabel sind. Also es gibt sehr gute Titel, dann gibt es lange Zeit nichts und dann gibt es ganz viel Bodensatz. Das ist jedenfalls so mein Gefühl.
Na gut, ich würde sagen, das ist inzwischen wieder etwas anders geworden, ist vor allem durch die Indie-Szene und Kickstarter und solche Geschichten, dass da viel mehr Bewegung reingekommen ist. Das ist nicht mehr nur diese AAA-Spiele, so heißen die Dinger.
Ja.
Gibt, die dann tatsächlich von den großen, übrig gebliebenen Publishern dominiert sind und rausgebracht werden, die natürlich dann vor allem sehr, sehr geschliffen sind und einen möglichst großen Markt bedienen müssen. Na, mit diesen Independent-Spielen gibt es jetzt viel mehr Experimente und eben durch Kickstarter und sowas auch diverse Nischen, wo eigentlich der ein oder andere Publisher vielleicht mal sich hätte trauen sollen, was zu machen, die jetzt aber auch dann entsprechend ihre Klienten finden, wo dann auch wieder was bedient wird. Wobei natürlich jetzt oftmals irgendwie wieder Aufgüsse sind von Dingen, die es früher schon gab, irgendwie bessere Grafik oder so, oder eben Spielkonzepte, die eigentlich unverwüstlich sind, oder man sich dachte, da muss man vielleicht mal ein Traumspiel rausmachen, dass die umgesetzt werden. Also so gesehen ist es eigentlich auch nichts so groß Neues, habe ich das Gefühl, sondern eher Dinge aus der Vergangenheit jetzt nochmal auf Hochglanz oder auf Perfektion getrimmt. Na, wie die die Adventure-Neuauflagen oder dieses Weltraumspiel, ich habe den Namen schon wieder vergessen, was auch sehr viel Geld jetzt gesammelt hat. All solche Dinge.
Dieses Weltraumspiel.
Ja. Sehr präzise. Ist ja jetzt auch egal.
Ja, also du hast recht und ich glaube, wir sind jetzt auch tatsächlich auch an diesem Punkt, wo diese Indie gibt es ja schon ein bisschen länger, aber wo Indie auch mehr in den Mainstream reinkommt. Also ich sag mal, auf der Xbox 360 war es sehr schwer, Indie-Spiele wirklich auch zu finden und zu installieren. Also es war auch für Spieleentwickler schwer, auf die Plattform zu kommen. Und Xbox One öffnet ja Tür und Tor für Indie. Oder auch für da, durchs iPad oder durch die Tablets ist es auch mehr möglich, auch alte Spiele nochmal, sag ich mal, wieder aufleben zu lassen. Also ist natürlich die Gefahr groß, dass man einfach nur die alten Sachen nochmal neu aufgießt, aber andererseits ist der Casual-Gamer-Markt, man kann ihn als Hardcore-Gamer verdammen, aber ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, dass halt auch den Casual-Gamern mehr wieder eine Bühne oder mehr Futter geboten wird.
Ja, am besten wäre es, wenn man eine möglichst breite Bühne hat sozusagen und jeder sich das für sich selbst Passende raussuchen kann. Ne? Weil genau, mir persönlich fällt es auch schwer, da ziemlich objektiv zu diskutieren, ob jetzt Spiele irgendwie anders oder besser oder schlechter geworden sind. Weil wir haben jetzt auch unsere, weiß ich nicht, 20 Jahre Spielerkarriere hinter uns. Da hat man natürlich auch schon ziemlich viel gesehen. Und da ist es oftmals vielleicht so, dass dann etwas, was man eben schon kennt, wo die Pfade ausgetreten sind, eigentlich mal so reizt, wie, als wenn es was völlig Neues wäre. Und man kann ja nicht beliebig neue Genres erfinden. Ne? Damals in den 90ern, da gab es noch die Kreation neuer Genres. Wie gesagt, die Ego-Shooter waren ja solch ein Fall. Oder die Echtzeitstrategiespiele, die natürlich dann technisch zum ersten Mal richtig möglich wurden. Nachher, glaube ich, auch die 3D-Rollenspiele waren schon nochmal was anderes, glaube ich, als die Text-Rollenspiele vorher. Aber seitdem tut sich dann, glaube ich, nicht mehr so viel. Der größte Trend ist vermutlich eher die Genre-Verschmelzung. Dass man sagen kann, früher war man gezwungen vielleicht aufgrund der technischen Ressourcen, weil sie limitiert waren oder auch das Personal limitiert war bei großen Titeln, da musste man Abstriche machen und sich auf eine bestimmte Spielmechanik und Abstraktionsebene beschränken. Inzwischen kann man ziemlich viel reinpacken, wie so einen bunten Blumenstrauß. Um jetzt wieder GTA 5 als Beispiel zu nehmen, auch wenn es, ich glaube, immer noch nicht auf PC erschienen ist, sondern auf vier Konsolen, aber ist im Prinzip so ähnlich. Es kommt ja eigentlich vom PC her, wie wir wissen, ursprünglich. Das ist ja eben ein bunter Blumenstrauß aus Angeboten, wenn man so will. Ja, man hat da mehrere Spiele verpackt in einem. Man hat ein Rennspiel, wenn man möchte, sogar mit eigenen Rennstrecken, die man so fahren kann, wie so eine Art Need for Speed oder Bleifuß Fun. Man hat natürlich einen Ego-Shooter, eine Komponente damit drin. Man hat ein Rollenspiel mit drin, weil man verschiedene Charaktere spielt und da auch zumindest rudimentär die Charaktereigenschaften weiterentwickelt inzwischen. Man hat auch Sportsimulationen mit drin. Man kann inzwischen Tennis spielen und Golf oder bestimmte Minispiele. Ich glaube, Bowling gab es auch noch drin und solche Dinge. Also das ist ein Potpourri. Man kann natürlich sagen, es ist super, man kann je nach Spiellaune dieses eine Spiel starten und dann trotzdem sich das gerade anschauen, wo man gerade Lust drauf hat. Andererseits wird es natürlich dann auch irgendwie beliebiger, ne? Das ist dann der Preis, diese Offenheit und diese Breitseite an Angeboten, die man dann hat in so einem Spiel.
Ja, also ich meine, so ein Trend dahingehend auch zu sehen, dass man nicht mehr versucht, Spiele für die möglichst breite Masse ansprechend zu machen, sondern auch halt inspiriert durch die Indie-Szene so Nischenspiele zu schaffen. Und das finde ich halt auch super. Also ich meine, genauso wie Hardcore-Gamer, die Casual-Gamer öfters mal verdammen, könnte ich mich jetzt auch hinstellen und könnte natürlich Dark Souls verdammen und verfluchen, dass das Spiel zu schwer für mich ist und dass sie gefälligst einen einfachen Modus einbauen sollen. Aber warum? Also Dark Souls werde ich vermutlich niemals spielen. Das ist halt einfach kein Spiel, das für mich gemacht wurde, sage ich mal. Und ein Spiel für die Nische Hardcore-Gamer, die halt ein schönes, knackiges Spiel haben wollen, zu schaffen, das ist auch wunderbar. Und genauso gibt es ja jetzt ein Comeback dieser totgeglaubten Nische von Adventure-Spielen, ja, wo ja zumindest Grim Fandango neu aufgelegt werden soll. Broken Age, davon ist zumindest die Hälfte schon draußen. Das ist von dem gleichen Macher, der halt auch andere Spiele wie, ich glaube, Day of the Tentacle hat er auch gemacht. Monkey Island war da auf jeden Fall mit beteiligt, der Tim Schäfer.
Tim Schäfer, ja. Mhm.
Was ich sagen will, ist, im Moment scheint es sich dazu hin zu entwickeln, auch wieder bestimmte Zielgruppen ansprechen zu wollen, statt einfach so ein One-Size-Fits-It-All-Spiel zu schaffen. Das finde ich persönlich sehr gut. Also ich fand halt, vergangene Jahrzehnt, so 2000 bis 2010, sage ich mal, fand ich halt einfach uninspiriert. Die meisten Spiele sind mir nicht in Erinnerung geblieben, fand ich belanglos, habe ich nicht gerne gespielt. Und jetzt aktuell, ja, bin ich sogar wieder so weit, mich auf Neuerscheinungen zu freuen, weil einfach die Neuerscheinungen mich halt auch plötzlich auch wieder ansprechen, sage ich mal.
Aber stimmt, ja. inzwischen ist es wieder etwas bunter geworden. Und gut, jetzt ist eher das Problem, dass die Zeit meistens nicht reicht.
Die Spiele sind aber halt auch einfach anders geworden. Also ich sag mal, wo du in den 90ern ein Spiel gestartet hast und dann ging es direkt los mit einem Plattformer oder halt auch Half-Life oder Shooter konntest du relativ gut spielen. Heute ist es so, du musst ja erstmal ein halbstündiges Tutorial hinter dich bringen. Du musst dir 3 Videos angucken, 5 Tutorials spielen und oder ich meine, das mag zwar jetzt irgendwie übertrieben klingen, aber das Rollenspiel Skyrim, das hat ja in dem Sinne kein Tutorial, sondern wenn du halt irgendwas anfängst, was du zum ersten Mal machst, dann siehst du erstmal eine kleine Einführung. Und wenn du das halbe Spiel über dir selber keine Zaubertränke brauchst und dann auf einmal so ein Gerät anklickst, dann kriegst du dann erstmal auch wieder ein Tutorial angezeigt. Also Skyrim nur 10 Minuten zu spielen, ist, glaube ich, nicht möglich.
Stimmt, ich glaube, dafür ist es auf einer falschen Zeitskala. 10 Minuten kann man schon damit verbringen, von Ort zu laufen.
Das stimmt, ja. Oder ein Haus zu betreten, weil das Haus erstmal nachladen muss.
Ja, genau. Wenn man aus dem Haus wieder raus möchte, in die große, weite Welt.
Genau.
Gut.
Ja, aber egal. Ich meine, wir könnten noch stundenlang sprechen, aber ich glaube, wir haben das Thema ausgepresst wie eine reife Zitrone.
Ja, keine Ahnung, ob das unsere Zuhörer auch so sehen, aber die seien dazu eingeladen, auch Kommentare zu schreiben, was sie vielleicht berührt hat damals in den 90ern, was sie am wichtigsten fanden und wie ihre eigene Spielerkarriere sich entwickelt hat. Vielleicht ein paar Anekdoten beizusteuern, was ja doch unterschiedlich ist für jeden.
Genau. Vielleicht kannst du mir zum Abschluss eine nicht so leichte Frage beantworten, nämlich was war denn dein Lieblingsendgegner in den 90ern?
Mein Lieblingsendgegner? Boah, jetzt kommen ja wieder...
Und jetzt schneiden wir die nächste Stunde an. Was
gab's denn? Die nächste Stunde an, ja. Endgegner. Ich könnte es spontan jetzt gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wer sich jetzt so eingebrannt hätte als Endgegner. Es gab ja oftmals gar nicht so viele. Also
man
klar,
muss auch erstmal hinkommen, ne?
Ja, genau, das war ein Punkt. Man muss erstmal hinkommen und dann muss man das auch noch, das Spiel muss einen so gefesselt haben von der Story her, dass man sich denken soll, okay, das war so ein Arsch, der einen irgendwie gekniffen hat. Wir haben ja gerade Ultima 9, das war gut, 99, 2000, da sage ich jetzt nochmal den Guardian als Endgegner, weil das habe ich gerade im Kopf. Aber wie gesagt, sonst fällt es mir gerade spontan nicht ein. Er hat bestimmt noch ein paar andere, die man nennen könnte. Also generell, die man nennen könnte sowieso. Auch natürlich aus Spielen, die ich nicht gespielt habe. Also wenn du jetzt vielleicht noch Kane nimmst oder sowas, als, naja, Gegner aus Command & Conquer, hat er natürlich auch schon so einen Antagonisten-Charme. Also.
Ja.
Ja, und bei dir? Um es also, zu fragen.
Bei mir teilen sich zwei den ersten Platz. Der eine oder das eine ist die Ziege aus Baphomets Fluch. Das ist eigentlich nicht der Endgegner, aber
sehr gut.
Vermutlich der schwierigste Teil des Spiels, weil das ist nämlich ein Rätsel, was im Gegensatz zu allen anderen Rätseln in dem Spiel Timing erfordert. Vorher war das egal, in welcher Reihenfolge oder in welcher Geschwindigkeit du klickst, aber bei dem Rätsel musstest du an zwei Stellen klicken und zwar schnell. Sonst hast du das Rätsel halt nicht gelöst und das war sehr, sehr, sehr fies und es ging halt darum, an einer Ziege vorbeizukommen und deswegen, also weil diese Ziege genauso ein Gemeinschaftsprodukt war wie das Boot aus Monkey Island, wäre das einer meiner beiden Lieblingsgegner oder Endgegner. Und der andere ist aus dem großartigen Spiel Unreal Tournament, der Endgegner Xen. Wenn man die Singleplayer-Geschichte versucht hat durchzuspielen, kam man halt irgendwann zu Xen, der mir die englischen Wörter Superior und Inferior beigebracht hat, weil er nämlich immer, wenn er einen umgebracht hat, entweder gerufen hat, I am Superior oder You are Inferior. Seitdem kenne ich die Wörter. Und der war halt knackig schwer. Und das hat, also den zu besiegen, das ist heute noch eine schöne Erinnerung. Während andere, also der Nihilant aus Half-Life, der war im Vergleich zum vorherigen Spiel, war der zwar halt auch schon schwer, aber der war jetzt ist mir nicht so stark im Gedächtnis geblieben, sage ich mal, wie Xen aus Unreal Tournament.
Ich weiß gar nicht, ob in Unreal Tournament gab es da einen Singleplayer oder war das Unreal oder?
Also im Tournament gab es einen Singleplayer. Also der Singleplayer war jetzt nicht wie bei Half-Life ein Shooter, sondern du hattest verschiedene Arenen, wo du gegen verschiedene Gegner gekämpft hast.
Also davon war das okay. Da habe ich so einen Teil gespielt. Ich hätte nicht gedacht, das ist okay, jetzt Endgegner. Ja, das ergibt Sinn.
auf der letzten Map hast du nur gegen einen einzigen Gegner gespielt, nämlich gegen Xan.
Das ist komplett durchgespielt, Unreal Tournament im Singleplayer.
Ja, genau. Ja. Glaubt mir heute keiner mehr. Aber ich hab's.
Und warum war es nachher so schlecht in Voyager Elite Force?
Weil meine Maus gehangen hat.
Ja, an Nidix hatte ich abgeschossen. Okay.
Ja. Na, egal. Okay, damit sind wir dann, glaube ich, durch mit dem Thema, ne?
Ich denke auch.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.